Was ich ja liebe, ist Werbung aus dem Regionalfernsehen.
Ja, das ist selbstgemachte Werbung. Ja.
Das ist brutal.
Ja. Ja. Da gibt's noch mit so Lokalkolorit eingesprochen.
Ja, Casino-Kino.
Nee, also es gibt, wir empfangen ja viele so kleine Nischenkanäle. Und ganz neues Jena TV. Ja, bin ich auch noch nicht wirklich geguckt. Aber da gab es zum Beispiel eine Werbung, ich weiß gar nicht, wo die lief. Ich glaube, die habe ich dir mal vorgespielt in der Darmstufe. Was weiß ich. Mischa hat ein Buch geschrieben. Ein Buch mit vielen Seiten.
Ach ja, doch. Da klingelt es irgendwie. Weißt du, dass ich auch mal in einem lokalen Werbespot mitgespielt habe?
Nein.
Ja. Der hieß ja, Platz da, hier kommt der Landvogt. Mehr sage ich jetzt nicht, und da schließt sich wieder der Kreis zu Bud Spencer und Terence Hill.
Ja. Ich drück
auf. Wollten wir da mal anfangen?
Ich könnte da jetzt angeben, ne, und könnte sagen, ich habe schon im Original ARD Tatort mitgespielt.
Stimmt.
Ja.
Was war es denn?
Das ist eine geile Nummer, ja.
Der Freitagsmörder, könnt ihr mal recherchieren und so ein richtig schönes altes ARD-ZDF-Logo in der oberen Ecke finden im Fernsehbildschirm. Und der ich war quasi der Sohn einer Mutter und ich habe mich für Schlagzeuge interessiert.
Und wie oft
der Mörder war der Besitzer. Der Mörder war der Besitzer des Musikladens und so haben die sich dann kennengelernt.
Das muss ich ja mal aufschreiben.
Ich war immerhin 3 Minuten im Bild, Vollgas, und ich habe ein Wort gesagt und das Wort hieß Nö.
Von 1996.
Das müssen wir im Podcast lassen. Eigentlich müssten wir das im Podcast nochmal erzählen. Das ist echt zu gut.
Also, die, alle, die jetzt keine Lust haben auf präastronautische Geschichten, ARD, mal googeln, Tatort, der Freitagsmörder. Da ist unser Onkel Paul dabei. Und
so schreiben. Ja.
Junior, nicht Onkel.
Paul Junior ist da dabei.
Ist aber auch eine geile Folge, ne? Ist wirklich schön.
Ja, ist auf YouTube zu sehen, Folge 325, der Freitagsmörder. Also ich drücke auf den Knopf. Bis dann, tschüss, ja. Willkommen zu Alarmstufe, eurem Podcast für Aliens und interstellare Geschichten. Diese Sendung wird wieder eine schöne, die versprechend so scheint. An unserer Einleitung ist Mischa alias Scully. Hallo, herzlich willkommen.
Gute Conny,
und
gute Paul.
Onkel Paul zurück aus der Galaxie, direkt hier drin. Sag mal, Paul, als du da in dem Tatort mitgespielt hast, muss ich jetzt nochmal fragen. Ja. Geht's da auch um Nonnen?
Die waren auch im Musikladen und die haben Querflöten ausprobiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich weiß.
Bist du sicher, dass
der Autor des Drehbuchs hat sich da auch vielleicht.
Ja.
Wie dem auch sei, so ab dem zweiten Drittel findet ihr mich.
Wo finden wir dich denn?
Mit Patricia Rumberg.
Im zweiten Drittel erst.
Es sind auch echt geile Schauspieler und es war wirklich unfassbar spannend, als Kindern zu sehen, wie wir diese eine Szene 18 Mal hintereinander gedreht haben, bis der Mundwinkel von dem einen Schauspieler genauso war, wie der Regisseur ihn wollte. Und
du musstest Nö sagen, oder was?
Ich musste Nö sagen, ja.
Das war alles?
Eine tolle Erfahrung. Es war wirklich ich musste ja auch Musik machen, laufen, zurücklaufen, mich drehen und Prospekte in die Hand nehmen. Und so ein treu-doofes Kind so ein bisschen spielen, das habe ich auch von Natur aus gut hinbekommen. Aber es war an einem Tag abgetan. Es war ganz, war wirklich interessant. War wirklich spannend.
Regie von Heinz Schirk.
Ja.
Okay, alles klar, ich muss dann gucken.
Ich muss den auch gucken. Das hält mir ja jetzt so. Ich scroll gerade durch, aber ich sehe hier nur Nonnen.
Ja, wie gesagt, das ist
2,5 Stunden geht der. Nee,
ja, es ist eine falsche, das ist irgendwie ganz falsch. Das
aber gut, wir kommen mal zu dem Alien-Tatort. Ja.
Okay.
Aber das bockt mich jetzt.
Ja, aber das ist
die scheiße Aliens.
Ja, nee, hallo, das, was ich euch als Hausaufgabe geschickt habe, das war uninteressant.
Nee, okay, da geht's schon.
Komm schon.
Ja, da kommen wir dann später dazu, oder?
Mhm.
Haben noch erst ein paar
heute geht es mal um eine wunderbare Alien Spaces, wobei
Alien Spaces sind wir schon wieder richtig Oldschool Trash.
Das ist schon richtig hart.
Der, also
Wieso sind wir Oldschool-Trash?
Weil ich, also diese Alien-Typ-Dinge, das erinnert mich an unsere früheren Folgen. Da ja. haben wir auch so sehr Hardcore. Spezielle Themen teilweise, die mich überhaupt ja. nicht abgeholt haben. Ne?
Habe ich ja angekündigt.
Mit so diversen anderen Sachen könnte ich mich ja anfreunden, aber heute das Thema wird schwer für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Welcher Tag war nicht schwer für dich, Micha, ja. oder?
Es gibt so schwere und es gibt schwerere Tage. Und das ist, glaube ich, einer der letzteren. Aber wir werden es dann sehen.
Okay.
Paul, die spielen ja wirklich Querflöte.
Yeah. Komm, jetzt machen wir hier die News.
Bist du das? Bist du der kleine Junge da?
Ich bin der kleine Pulli.
Du bist der kleine Junge in dem geringelten Pulli? Jetzt, ich hab's extra ausgemacht.
Das ist ja sweet.
Ja, wie schnell hast du das jetzt
man
gefunden?
Erkennt dich an der Nase. 4043 ist das, falls es jemanden interessiert.
Oh
eine
Gott,
Sendung ey. Vom HR bei YouTube zu finden. Tatort Freitagsmörder, Folge 325. Bei 40 Minuten 34 seht ihr den kleinen Paul. Es ist wirklich unfassbar.
Ich schaue dir scheinbar die ganze Folge an. Es ist auch eine spannende Folge. Es ist wirklich eine der besseren Tatorte. Muss ich sagen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Es gab einen Fax.
Ja?
Jetzt ich finde das so süß, dass du, also wenn wir das nächste Mal sehen, möchte ich, dass du den Pulli anziehst.
Oh mein
ja.
Gott, jetzt habe ich was verraten.
Jetzt bist du, es ist gebrandet. Wir haben eine Nachricht bekommen von Discord. Moin Moin, es gibt ja seit der letzten Folge und Enthüllung von David Grush fast jeden Tag neue Nachrichten zum Thema. Beispielsweise das Interview mit Russ Coulthard bei Project Unity. In dem Coulthard behauptet, dass einige UFOs derartig riesig sind, dass sie nicht transportiert werden können und man ein Gebäude drüber hätte, außerhalb der USA zumindest. Seitdem gibt es auf Reddit etc. viele Spekulationen, wo diese Location sein könnte. Ob eine Funkstation in Südkorea, so ein Pine Gap in Australien oder eine Forschungsstation in Grönland oder ein von Lockheed Martin gekaufter und verwalteter Militärflughafen von Polen. Finde ich persönlich interessant. Wird es dazu was geben? Naja, also da müssen wir noch mal ein bisschen recherchieren, also was da ist. Oder Paul, hast du da Informationen? Ich habe euch ja das Skript vorab geschickt, ihr hättet euch ja damit auseinandersetzen können.
Eine halbe Stunde vorher. Ja.
Das stimmt, ich habe es gestern geschickt.
Ja, okay.
Warte mal, hier geht gerade alles. Nee, was soll sich wo befinden?
Die UFOs, die sie gefunden haben, sind zu groß.
Ey, aber ein riesiges über einer Stadt, nee, unter einer Stadt. Nee, ich hab's nicht ganz mitgekriegt nochmal.
Die können sie nicht transportieren, deswegen haben sie Gebäude einfach drüber gebaut.
Ach so, also ein UFO soll sich quasi unter einem sehr berühmten Baumerkmal, Gebäude oder sowas finden. Mhm. Ne? Ja, stimmt.
Ja, cool. Und wo? Ja, so.
Okay. Oh, da gibt's mehrere sogar. Also eins befindet sich zum Beispiel unter den, jetzt Achtung, Micha, bitte anschnallen
Pyramiden.
Vorher,
lass
Gurte
raten,
festziehen.
Bitte.
Ja, unter Gizeh. Ja, unter den Pyramiden.
Natürlich.
Ist auf jeden Fall eins.
Was mit den serbischen Pyramiden?
Und warum haben sie dann die Pyramide nochmal draufgestellt, damit es nie abhaut? Oder was?
Ich habe eine Antwort auf der Zunge.
Also
ich muss jetzt weit ausholen. Ne?
Es ist ja so, dass wir ja schon mal geklärt haben, dass die Pyramiden ja nach 100 Mal hin und her rechnen ja an genau dem perfekten Punkt erbaut wurden. Ne? Der ja zu irgendwelchen Sternkonstellationen sonst irgendwas. Und das heißt also, das UFO ist genau auch an die perfekte Stelle gestürzt, um die perfekten Pyramiden drauf
nicht
zu
abgestürzt.
Setzen. Nicht abgestürzt. Die haben das ja bewusst geparkt.
Ja, genau. Und zwar folgt, das ist der erste Punkt, also es ist da ganz, das war jetzt nicht ich, das klingt, ja. das war bewusste ich. Parken ist vollkommen richtig und sowie ganz bewusst an verschiedenen Stellen an unserem Planeten, und da kommen wir ja zu unserem Hauptthema schon fast rein, im, sag ich mal, eher unterirdischen Bereich absichtlich gewisse Dinge platziert wurden und gewisserweise mehr oder weniger versteckt wurden aus diversen Gründen, die auch erstmal nicht so weiter, die wir im Laufe
warum
des Hauptthemas
man was, man will halt nicht gefunden werden, ne?
Man möchte, das ist so der Hauptgrund, etwas nicht gefunden für, was zu wird. Verstehen, ja. Also nicht nur wer, sondern eine gewisse Form von Technologie nicht gefunden wird. Mhm. Weil wir haben ja schon gelernt, Technologie, haben wir in den letzten Folgen gelernt, kann ja immer für was Gutes, aber auch für was Schlechtes eingesetzt werden. Beispiel, ja. Atombombe, bla 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 bla. Und es gibt halt auch noch Technologie, die vielleicht noch krasser ist, wie in Anführungszeichen die Erfindung der Atombombe oder das Entdecken der Atombombe, mit der man noch viel Schöneres anrichten könnte, aber auch noch viel Schlimmeres anrichten könnte. Und ja, wir haben ja auch gelernt, quasi die Reife einer Zivilisation muss erst einen bestimmten Grad erhalten, damit man einer Zivilisation diese Technologie zumuten muss und man da mit gutem Gewissen davon ausgehen kann, okay, sie werden sich jetzt nicht damit selbst in die Luft bringen.
Also das heißt, für die Atombombe waren wir cool genug, aber so was krasseres, so mit der Atombombe, die können sie sich schon, können eigentlich schon den Planeten ruckzuck auslöschen, aber die nächstgrößere Bombe, also Wasserstoffbombe geben wir auch noch, ist auch noch mit drin, aber das nächstgrößere, da trauen wir denen dann noch nicht über den Weg. Das hört sich jetzt
also
so ein
die
bisschen,
Atombombe, die
haben
die
wir aus Versehen tatsächlich erfunden, oder was?
Naja, das wäre jetzt auch gelogen, aber die wurde uns zu früh in die Hände gereicht, oder wir haben, oder zumindest ist es ja nicht,
es ist kein Geheimnis mehr,
dass bei den beiden großen Atomsprengungen danach auch viele UFOs zu sehen war, oder auch während dem Krieg, man nannte die ja Foo Fighters, oder das ist ja auch in einigen Meldungen bekannt, dass immer dort, wo nukleare Sprengköpfe sind, da auch irgendwie immer mal UFOs zu sehen waren. Die einen sagen aus bedrohlichen Gründen, die anderen sagen eher, um gewisse Sachen zu deaktivieren und sicherzustellen, sodass es nicht schlimmer wird, als es eh schon war, weil sie dann, oder gewisse Gruppierungen gesagt haben, nee, die Jungs sind noch nicht reif für diese Technologie.
Aber das sind ja auch zwei ziemlich harte Abwürfe einfach mal durch die Lappen gegangen, oder wie?
Genau, und aber um zurückzukommen,
sind
diese ursprünglichen...
So leicht trottelige.
Was ist denn hier heute eigentlich los?
Jetzt ist mein Baguette fertig geworden, Leute. Aus der Alien-Kantine. Aber ich wollte gerade noch das UFO unter dem Gebäude fertig moderieren. Das wollte ich eigentlich erst für die nächste Folge erwähnen, aber
okay,
die neugierigen Astronauten unter euch können gerne mal nach den sogenannten ARKs, also ARKS, diese in Anführungszeichen gestrandeten oder absichtlich abgestellten platzierten.
Ja, das ist eine Arche, oder? Irgendwie hat das was mit dem
Archen,
mit dem englischen Wort für Arche zu tun.
Genau, die in gewisser Weise für einen bestimmten Zeit abgestellt wurden und in einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann, wenn es die Zivilisation geschafft hat, wenn die Parkuhr ist, vielleicht dann wieder reaktiviert werden und positive Sachen für uns bereithalten. Aber jetzt, glaube ich, halte ich wieder erstmal für die nächsten paar Minuten die Klappe und ist ein Baguette.
Ja. Sehr hart. So.
Sehr hart.
Guten. Das ist
wirklich hart.
Gleich wieder da.
Geht er jetzt in die Küche? Müssen wir jetzt kurz überbrücken. Das glaube ich doch hier alles nicht. Was ist denn das hier eigentlich heute für eine Sendung?
Heute keine Disziplin mehr da. Es ist wirklich, es ist einfach, es ist vorgezogen, es ist quasi gefühlt die zweite Folge am Stück. Es ist einfach keine Disziplin mehr da. Was für ein Thema waren wir jetzt? Ja, also, die haben die absichtlich unter die Pyramiden geparkt und dann eine draufgebaut.
Sagt er.
Ja. Wird wohl so gewesen sein.
Ja. Wenn er wiederkommt, geht's weiter mit den Hörergeschichten hier, was wir noch haben. Weil wir haben ja auch dieses UFO aus Reutlingen zugeschickt bekommen, was jeder irgendwie schon mal gesehen
hat. Eine News hätte ich noch.
Ja, News kommen wir ja noch hin. News kommen wir ja noch hin. Wenn er endlich mal wieder da ist, ich weiß nicht, was er für einen Ofen hat und wo er steht. Vielleicht backt er noch draußen mit Feuer.
Das Problem ist, diese Aufbackbaguettes, ich bin jetzt erstmal einfach noch irgendwie nochmal bestimmt 10 Minuten einfach flüssiges Plasma.
Ja.
Weil wenn du jetzt in 10 Minuten wagst, da reinzubeißen, hast du einen verbrannten Gaumen. Das kann
richtig, dann kann er nicht mehr sprechen, also lass es.
Ja.
Also, es geht
weiter.
Weil
die sind nämlich viel zu dick eigentlich. Eine Aufbackpizza funktioniert besser, aber diese Baguettes
ist eine Fehlkonstruktion,
sind einfach zu dick und die sind innen extrem lang, extrem heiß, selbst wenn die außen schon so nur handwarm sind. Mhm. Das als kleiner Service-Tipp, als Mehrwert von unserem Podcast. Diese Bistro-Baguettes, das ist so bestimmt so ein Bistro-Baguette, ne? Also es ist einfach eigentlich zu dick, ja. Also hier, passt bloß auf, wenn rein. weiß. Mein Tipp an dich.
Es steht so, jetzt, mein Trick ist immer erstmal 5 Minuten neben dem Tisch und kühlt wieder ab. Boden.
Ja, oder auch. Ja, ich rufe zur Ordnung. Entschuldigung. Also, weiter geht's. Guten Mittag an euch. Ich stehe schon seit ein paar Monaten herum, woran man genau hier den angeblichen Fake erkennen kann. Somit danke an Mischa, wenn du mich technisch aufklären kannst. Und Paul, angenommen es sei echt, welche Spezies würde man da vermuten? Eventuell haben wir es schon mal besprochen, dann bekomme ich jetzt noch mit. Mir fehlen noch die Folgen 26 bis 38. Wir sind beim UFO aus Reutlingen, was ich geschickt habe. Das Reutlinger
UFO, ja.
Falls es euch noch nicht untergekommen ist, was ich mir kaum vorstellen kann, aber wer weiß, es soll schon seit 10 Jahren im Netz kursieren. Die angegebene Ort, zumindest der Hintergrund, ist authentisch. Ich komme ursprünglich selbst aus Reutlingen und kenne die Skyline. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Danke für die gute Arbeit, zum Teil neuen Glaubensoptionen, die Grundunterhaltung und liebe Grüße. Vielen Dank, Anna. Also Anna, ich kann ja sagen, das Video ist schon mehr als 10 Jahre alt. Das ist schon ein bisschen älter und ich glaube, es ist so eins der ersten Videos, wo die Leute mit Effekten privat rumgebastelt haben, möchte ich jetzt mal behaupten.
Ja, also ich finde auch, dass das UFO im Ding ein Ticken zu scharf und ein Ticken zu hart ausgeleuchtet ist für das diffuse Licht außenrum. Und ich glaube auch dadurch, dass es halt wirklich so eine Qualität hat, hätte es wirklich jemand noch auf Video aufgenommen, also auf analogem Video vielleicht irgendwie. Und das verschleiert das ganz gut, aber ich glaube, dass es tatsächlich, sagen wir mal, so die ersten Schritte von so Privat-CGI waren oder irgendwie sowas. Also ich kenne das Video tatsächlich und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir es nicht vielleicht sogar schon mal besprochen haben. Also ich würde sagen, das ist irgendwie künstlich reingemacht, animiert oder sowas. Ja, aber tatsächlich habe ich nichts Konkretes gefunden. Aber es ist wirklich 10 Jahre oder was hat es schon, ne?
Ja, mindestens.
Ja, folgende Alien-Spezies stehen in engerer Auswahl.
Okay.
Wir sortieren das Ganze eher in die Rubrik Grays ein.
Da das hätte ich mir gedacht, dass du das jetzt
sagst. Also für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen, sagen wir erstmal, man sieht quasi so eine Wiese im Hintergrund, Berge, es ist bewölkt, diffuses Licht. Und auf dieser Wiese sieht man ein silbernes UFO stehen und vorne dran ganz klein bewegen sich so kleine, relativ dünne, graue Wesen quasi hin und her. Und die ploppen quasi so mehr oder weniger in das UFO rein, wenn ich das richtig verstehe. Also sie sind zumindest irgendwann mal dann kurz weg und dann sind sie wohl im UFO drin und irgendwann hebt das Ding auch ab und fliegt quasi weg. Und die Bildqualität ist jetzt nicht so geil, aber es ist tatsächlich so eins der ältesten Videos, die ich, glaube ich, auch schon vorher mal irgendwo gesehen habe. Und es findet man, glaube ich, wenn man nach Reutlinger UFO oder sowas guckt, Google, findet man das. Und ja, jetzt natürlich, Paul analysiert jetzt, was das für eine Spezies ist, die da geparkt hat. Das kann man einerseits wahrscheinlich erkennen an der verwendeten UFO-Technologie, als vielleicht auch die Bewegung. Wir können vielleicht die Größe triangulieren, wenn wir wissen, wie groß vielleicht so ein Baum ist, wie weit er weg ist. Schwer zu sagen, was meinst du, Paul?
Ja, also wie gesagt, ich ordne das Ganze in die Spezies der Grays ein. Und ja, es gibt nicht nur eine Grays-Spezies. Es gibt sogar nach den letzten Recherchen, die ich hier so betrieben habe, über 50 verschiedene Grays. Und die nächste Einstufung, sagen, die man
50 Shades of Grey. Ey, bitte, Conny, da muss so ein rein. Bitte, bitte.
So. Also, und dann wäre die nächste Möglichkeit zu unterscheiden, okay, es ist ein großer Grey oder ein kleiner Grey. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wo machst du da die Spaltung?
Ist das einfach nur ein Altersunterschied oder eine andere Rasse?
Nee, es ist tatsächlich andere Rasse. Also es gibt da wirklich, und dann das nächste, wo du guckst, ist so Gesichtsmerkmale. Ne?
Wie ist groß ein kleiner, ist großer Gehirn? Grey ungefähr so groß wie ein großer, kleiner Grey?
Nee, das,
und könnten die dann...
Ja, ich sag mal, wenn man Größen vergleicht, nimmt man ja immer als durchschnittliche Referenz wahrscheinlich eine Menschengröße. Und alles, was größer ist als eine typische Menschengröße, ist natürlich ein großer Grey und alles, was kleiner ist. Und da gibt's wirklich sehr kleine, also so wie so ein Fünfjähriger oder sowas, ne? Also so. Das heißt aber nicht, dass die auch nur 5 sind, sondern da kann auch.
Deswegen meine ich, ob das einfach nur Eltern-Kind waren, ne? Groß und klein, oder ob das wirklich einfach zwei unterschiedliche Rassen sind.
Nee, es ist dann tatsächlich rassenspezifisch, wobei natürlich dann innerhalb der jeweiligen Rasse die Jüngeren auch tendenziell auch erstmal klein sind und dann wächst man so wie bei den menschlichen Spezies auch. Mhm. Und dann nächstes schaust du nach den Gesichtszügen, ja, das sind so große, riesige schwarze Augen und da gibt's auch kleine Augen, da gibt's viel Gehirn hinten raus, da gibt's wenig Gehirn hinten raus. Da hat sicherlich das ein oder andere Hörer auch das ein oder andere Bild mal im Kopf. Also ich, selbst wenn du mal bei Google Grays eingibst, da findest du auch schon verschiedene Sorten. Ja.
Hat sich jeder immer was
da kannst du dann haben. Tatsächlich, ne, in meiner UFO Masterclass auf Patreon kannst du dann tatsächlich mal die verschiedenen Grays Namen, woher die kommen, was deren Ambitionen sind hier in der Nähe. Die kann man dann ja, tatsächlich mal.
Sind die prinzipiell mal, wirklich verwandt auch oder sehen die nur zufällig alle gleich aus?
Das ist teils, teils. Ohne Witz. Also es gibt manche, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt von den sehr, sehr entspannten Grays bis zu welchen, die eher roboterartig ist, weil sie wirklich eher so auch herangezüchtete Klone sind, bis zu ganz liebenswürdigen, bis zu denen, die schon mit dem Eisenhower Shaking Hands gemacht haben, bis zu riesigen, die nur telepathisch mit dir kommunizieren, bis zu denen, die mir mit Militär zusammenarbeiten. Also es ist alles verschiedenartig. Es gibt auch ein paar gemeine, muss man auch mal sagen, die einfach viel mit dem zu tun haben, was in den früheren 80er und 70er Jahren unter den ein oder anderen Entführungen parallel läuft, wo dann halt ein bisschen genmanipulierter Kram erprobt wurde und die sind halt grundsätzlich die Erfahrungen oder Erfahrungsberichte von den Menschen mit Grays sind tendenziell, nicht alle, so, dass sich die Grays eher unempathisch gegenüber den Menschen verhalten. Also ungefähr so, wie wenn Menschen sich mal um einen Käfer kümmern würden. Ja? Also wie gehen wir mit Käfern um? Eher unempathisch. Ne? Manche treten sie einfach platt, manche nehmen sie und machen sich lustig über den und manche, also so als wäre es ein seelenloses Lebewesen. Guck dir mal den an,
mit seinen Punkten. Wer bist du? Ja. Bist du der Polka-Käfer?
Ja, ja, also, lass uns mal hier weiterkommen. Wir sind schon bei 25 Minuten, haben noch
okay, nächste Frage.
Wir haben noch nichts erreicht. Das ist,
doch, wir haben schon also, viele Probleme gelöst.
Ja,
es ist tatsächlich, was das Video angeht, ist es schwer, tatsächlich die Größe einzugrenzen, weil du wirklich kein nichts hast, was eine Referenz gibt. Aber sagen wir mal, von der Farbe und von der Gestalt her wären es schon eher diese typischen Grays, die man so kennt.
Mhm. Bin
und
ich
je
auch,
je nachdem,
ja,
ne, man sieht nie, wie groß sie sein sollen. Also es könnten die Großen sein, es könnten die Kleinen, es könnten kleine Große sein oder große Kleine.
Ja, es ist ein wenig unscharf und es ist auch sehr weit entfernt. Es ist wirklich nicht einfach abzuschätzen, welche Spezies es genau ist.
Ja. Irgendwas Graues.
Ja. Aber wir haben ja heute auch noch eine Alien-Spezies
ja,
im Petto,
ja,
die kommt, gar nicht grau ist.
Nee, da kommen wir ja noch hin. Nee, die ist, nee, da nachts sind alle Katzen grau. So, wir haben was von Discord bekommen und zwar schreibt hier jemand, ich höre mich übrigens irgendwo doppelt. Ich weiß zwar nicht bei wem, aber das ist so, wie es ist. Ich habe einen Themenvorschlag, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit dieser realisierbar ist, da das eventuell ein wenig den Rahmen sprengen könnte. Oder ist es schon mal besprochen worden? Ich habe noch nicht alle Folgen durch, aber ich feiere das Format sehr. Vielen Dank. Wir bewegen uns ja hier im großen dunklen Bereich, der vor allem von Berichten getragen wird. Es gibt hier immer wieder Querverweise auf die Realität in Form von gewissen Ereignissen, aber diese Ereignisse werden ja dann von Menschen gedeutet, welche ihre Auslegung nicht belegen können. Ein Beispiel, der hohle Mond. Der Verweis auf die Realität ist dieses berühmte Klingen des Mondes wie eine Glocke. Die Deutung, dass der Mond hohl ist und eine Alien-Basis. Oder nehmen wir die Operation High Jump, welche real stattgefunden hat, aber vom Menschen mit vermeintlichen Geheimwissen dahingehend erklärt worden ist, dass dort Nazis mit UFOs angegriffen worden sein sollen. Ich finde das alles äußerst spannend und finde auch oft die geheimen Erklärungen besser als die offiziellen. Ich meine, eine Antarktis-Mission mit 5000 Mann zum Katalogisieren, was soll das? Da finde ich Nazi-Jagd schon glaubwürdiger, wie dem auch sei. Es gibt ja neben dem UFO UFO-Themen eine ganze Reihe von Beobachtungen und nicht bewiesenen Ereignissen, nur aus anderen Kategorien. Hexen, Irrlichter, Portale in andere Welten, Zeiten, Bigfoot, Elfen. Es gibt religiöse Berichte über Götter, Engel, Dämonen. Es gibt aber auch Themen, die in den Bereich hohler Mond fallen, nämlich hohle Erde, flache Erde und so weiter und so weiter. Meine Frage ist, warum ist für euch der hohle Mond glaubwürdiger als die flache Erde? Warum ein Grey glaubwürdiger als sein Bigfoot? Warum ein Portal zum Jupiter glaubwürdiger als sein Unterbergsportal? Und wie sortiert ihr das aus? Oder glaubt ihr, dass viele dieser Themen eigentlich dasselbe beschreiben? Könnten Götter, Feen und Bigfoot eigentlich Alienrassen sein, sagenhafte Portale in andere Welten und Zeiten etwas Ähnliches sein, wie die interstellaren Portale und Geschichten von Irrlichtern und Feen, eine Interpretation der auch im UFO-Thema bekannten Lichter? Wie ist eure Meinung zu? Und gibt es Dinge, die kompletter Müll sind, während andere eventuelle Interpretationen von auch aus dem UFO-Thema bekannt sind? So, das ist natürlich schon mal jetzt eine Ansage. Folgendes.
Er hat es eigentlich gut zusammengefasst, weil das ist nämlich, ist die Frage, wenn du an eins glaubst, sagen wir mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe mit den meisten Sachen, die da gerade aufgeteilt wurden, einfach so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber das ist ja auch so ein bisschen mein Job hier. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass heißt es gleich, wenn du eine Theorie glaubst oder eine Sache plausibel findest, ob du auch mit diesem ganzen anderen Rest aus dieser Bubble d'accord gehen musst. Und ich glaube, da ist natürlich die Frage, ab wann wird selbst für uns so abstrus, dass wir uns davon dann abgrenzen. Mhm. Also ich glaube, flache Erde ist bei uns ja hoffentlich mal kein Thema. Wir gehen schon von der kugelförmigen Erde alle aus. Na, also da ist natürlich, muss ich sagen, das wäre für mich auf jeden Fall so eine Grenze, wo ich mich dann auch nicht mehr im Witz drauf einlassen könnte, irgendwie, weil es einfach so banal doof ist, diese Vorstellung. Und das ist halt auch schon hundertfach widerlegt. Das ist ja schon fast langweilig. Und bei den anderen
Dingen... Lass ich schon mal eingrätschen.
Ja, grätsch schon mal rein.
Ich finde es auch genau so, wie du es nämlich beschrieben hast, aber was ist es, und das war ja die Frage des Hörers, wie ist die Vorgehensweise, um den Quatsch von der Realität auseinanderhalten zu können? Ja. Und ich sag mal, wenn du rausfinden willst, was Quatsch ist oder was der Wahrheit entspricht, dann ist immer Recherche wichtig. So, jetzt gibt's natürlich auch ganz viel Bullshit im Internet und in Büchern und was weiß ich wo alles. Das heißt, die Recherche ist kompliziert. Dann würde ich im Prinzip zwei Aspekte erwähnen. Der erste Aspekt ist, versuch so viel wie möglich zu recherchieren und dann legst du ein gewisses Thema mehr auf den Stapel wahr oder mehr auf den Stapel eher unwahr. Aber du darfst ihn natürlich nie für hundertprozentig immer für wahr behaupten, gerade wenn es jetzt eine sehr, sehr spezielle Behauptung wäre. Beispielsweise die Erde ist flach. Ja? Und dann musst du natürlich versuchen, das ist der zweite Aspekt, wenn du rausfinden willst, ob es wirklich dann stimmt oder nicht, dann helfen natürlich die eigenen Erfahrungen. Ne? Also flieg halt mal um den Nordpol oder Südpol oder mach mal eine Messung oder wie auch immer. Ne? Das lässt sich ja in gewisser Weise mit genug Recherche so anstellen, dass du das selbst recherchieren kannst und auch wirklich dann genau weißt oder zu 99,9%, okay, das muss der Wahrheit entsprechen. Und wenn du dann was gefunden hast, wovon du wirklich überzeugt bist, das passt, dann guck doch mal, was waren die Aspekte, die dich dazu gebracht haben, von der Wahrheit wegzukommen. Ne? Also gerade flache Erde ist ein total interessantes Thema. Wie kam es eigentlich dazu? Oder warum gibt es immer noch sehr viele Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist? Und
also ich kann dir sagen, wie es dazu kam.
Und dann mal so richtig im Internet recherchieren und auch schau dir mal die YouTube-Kanäle an, wie die heißen, wie viele Klicks die haben, wie viele andere Videos die noch haben. Und dann stellst du da interessante Sachen fest, wie da manche Sachen oder wie die Videoart zum Beispiel ist, wie das Making-of ist, wie das mit anderen Sachen wieder zusammenpasst oder auch nicht zusammenpasst. Das ist eine unfassbar tiefgründige und schwierige.
Ich finde, hochwertige Videos kann heutzutage jeder produzieren. Selbst Bücher hast du im Direktdruck. Jeder Depp kann heutzutage
sehr schwierig
professionelle Bücher und Videos drucken. Also ich finde tatsächlich, ich vertraue der etablierten Wissenschaft So, ne? So blöd sich das anhört, ich durchsteige natürlich auch nie jedes wissenschaftliche Gesetz, aber ich finde, du kannst es schon einordnen, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte irgendjemand von heute auf morgen irgendwie oder Einstein irgendwie die Relativitätstheorie oder so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das basiert auch auf der Vorarbeit von vielen anderen Leuten, die auch die Mathematik an sich und die Physik, auf der alles aufbaut, das hat nie einer von heute auf morgen recherchiert, sondern das baut auf vielen Leuten auf. Manche erreichen Meilensteine und werden dann dadurch berühmt, aber es ist jetzt schon wirklich eine sehr lange Reihe an wissenschaftlichem Konsens vorausgegangen, um irgendwann mal so einen Meilenstein zu erreichen. Und ich finde, das ist so ein langes Puzzle, das kannst du dir fast wie so eine Bitcoin-Chain vorstellen, die sich immer wieder quasi selbst verschlüsselt und dadurch verifiziert, dass es so viele gibt, die da damit dann als Basis weitermachen, dass jemand, der von heute auf morgen mit irgendeiner kruden Theorie kommt, mit irgendwelchen Frequenzen oder sonst irgendwas, wo es keinerlei mathematische oder wissenschaftliche Beleg gibt und das Einzige, von dem Typ und das Glauben. Und dann sagst du dann, okay, Vorsicht. Dann ziehe ich die etablierte Wissenschaft vor. Das ist zumindest meine Vorgehensweise. Weil ist gerade YouTube-Videos und sowas mittlerweile ist so, dass du kannst einfach so einfach hochwertige YouTube-Videos mittlerweile drehen oder irgendwelche Kanäle aufmachen oder sonst irgendwas. Ja. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Also ich würde, glaube ich, auf die Arbeit von vielen vertrauen und das ist einfach der wissenschaftliche Konsens. So.
Und bei der etablierten Wissenschaft bin ich hundertprozentig dabei, mit dem Nachsatz, dass eine etablierte Wissenschaft immer nur zu einer gewissen Zeit als etabliert bezeichnet werden kann. Beispiel, mein berühmtes, tektonische Plattenverschiebung. Davor waren in der etablierten Wissenschaft zu Recht einige Profis der absoluten Meinung, das funktioniert so und so, so und dann kommt der Verrückte rein in den Raum und sagt, nein, die bewegen sich quer. Und dann offen trotzdem mal sein. Man muss es ja nicht für bare Münze nehmen, aber einfach mal anhören, einfach mal gut gegenargumentieren, wenn es dafür gute Argumente gibt. Der Herr hat es in seinem Leben leider nie erfahren dürfen, dass er recht hatte, weil er 30 Jahre lang von der etablierten Wissenschaft gesagt bekommen hat, du erzählst Bullshit. Aber grundsätzlich die Herangehensweise auch mal aus der aktuellen Wissenschaft erstmal heraus entgegen zu beweisen oder mehr oder weniger das gegenüberzustellen, halte ich für, wie es der Mischa sagt, wirklich vernünftig auch. Ja. Aber es ist nicht in den Stein gemeißelt.
Wissenschaftliche Thesen müssen sich auch immer hinterfragen lassen und müssen sich auch quasi belegen lassen. Weil du könntest genauso sagen, weißt du, der Weihnachtsmann hat 12 Finger. Das Gegenteil wird dir niemand beweisen können, weil den einfach niemand sieht. Und wenn du diese Behauptung aufstellst, die keiner wirklich belegen kann. Deswegen, also ich finde, so Thesen müssen irgendwie untermauert sein, und zwar durch mehr als so krude Fantasy-Physik. Ne? Also da müsstest du ja schon für irgendwelche Dinge halt, müssten sich mathematische Modelle aufstellen lassen. Albert Einstein ist auch nicht irgendwie morgens aufgestanden und hat gesagt, ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, sondern das ist ja auch das Ergebnis aus einer langen Hin- und Her-Rechnerei, und diesen Weg kann er ja auch quasi, ne, den kann er vorzeigen, wie er da hingekommen ist. Und das ist ja nicht, ist ja nie einfach so aus dem Nichts gekommen. Deswegen, ja, ich bin dann schon eigentlich eher immer, ja, also wenn du jetzt sagst, die Wissenschaft kann sich ändern, ja, aber auch das mit der Plattentektonik hat er wahrscheinlich dann schon mathematisch belegen können.
Ne, das hat er sich nicht. Ja, aber es hat ihm 30 Jahre lang keiner geglaubt.
Ja, das ist natürlich. Ja.
So lange, bis er gestorben ist, und erst nachdem er gestorben ist und die anderen dann auch gestorben waren, die ihre Doktorarbeiten geschrieben haben. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wer gesteht sich schon selbst ein, dass sein Lebenswerk eigentlich vollkommener Bullshit ist? Das macht keiner, bis du tot bist. Deshalb vergeht halt immer noch ein bisschen Zeit. Aber einfach immer offen für neue Infos sein, weil nur so geht's auch vorwärts. Und ja, vielleicht wird irgendwann der Tag kommen, bei dem wir wieder die Physikbücher neu schreiben.
Mir gefällt übrigens der Gedanke, dass Albert Einstein morgens aufgestanden ist und hat gesagt, so, jetzt ist soweit.
Aber nochmal dazu, ich sag, du kannst die Physikbücher nicht neu schreiben, aber du erweiterst die irgendwann vielleicht nach irgendwas. Weißt du, so wie du vom Atom dann wirklich auf die Bestandteile eines Atoms dann irgendwann halt, weiß ich nicht, zu Quarks und Strings gekommen bist. Es geht weiter, aber alles baut logisch aufeinander auf. Und da kommt jetzt keiner um die Ecke und hat einen kompletten Ansatz, den du aus dem Nichts irgendwo ganz hoch aufhängen musst, sondern das basiert jeweils immer auf der Vorarbeit, die schon geleistet wurde.
Und ja. Die anderen Themen sind ja alle so ein bisschen paranormal und kryptozoid und so. Und das behandeln wir ja, oder ich hier bei Aktenzeichen Paranormal. Da fällt das eher drunter als in den UFO-Bereich. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. So, ja, oder? Gibt's noch was dazu zu sagen? Auch der Untersberg, super spannendes Thema. Aber das hat auch eher was mit so einem... Ja, da ist man sich nicht so ganz sicher, ob es nicht, oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ist es ein UFO-Thema, ist es ein paranormales Thema? Da gibt's, da scheiden sich ja im wahrsten Sinne die Worte, des Wortes die Geister, weil da soll ja eine Gesellschaft noch im Berg sein, die seit 500 Jahren Hochzeit feiert, was ich mir sehr anstrengend vorstelle. Und wenn du an eine gewisse Stelle kommst und es blöd läuft und alles irgendwie zusammenläuft, dann kannst du quasi zu der Feier hinzustoßen, kommst aber nicht mehr raus. Die Frage ist, wie haltbar sind jetzt noch die Buffets, die
da drin stehen? Ja, ist Buffet, ne? was gibt's Buffet her? Ja. Macht die Fotobox nach 500 Jahren noch Spaß?
Ja, das ist die... Das
was gibt die Candy Bar her?
Ja, 500 Jahre
lang. Hast du nicht gesagt, 500 Jahre?
Ja.
Ja. Okay, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Aber ich. Okay, so, das war's erstmal, was Hörergeschichten betrifft. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar News, oder?
Ja.
Internet. Das ist ein Ort, wo etwas stattfindet. Und zwar haben dieselbe aktivistische Gruppe Anonymous mit einem kryptischen Tweet Diskussionen ausgelöst. Der Tweet äußert den Verdacht, dass politische Machtkämpfe und Kulturkriege möglicherweise eine Ablenkungsstrategie sind, um von wichtigen globalen Ereignissen abzulenken. Die Gruppe bezieht sich auf potenzielle Geheimnisse von UFO-Sichtungen und ruft mehr zur Transparenz und Offenlegung auf, indem sie selber das Project Disclosure ins Leben gerufen haben. Es wird betont, dass da zwar Skepsis wichtig ist, um Verschwörungstheorien zu vermeiden, aber sie wollen halt, dass die Offenheit für gegenteilige Beweise entscheidend ist und man sollte die Aufrufe von denen jetzt natürlich auch ernst nehmen. Finde ich sehr spannend.
Ja, also, man, was soll man sagen, die kämpfen ja scheinbar auf der richtigen Seite. Also, Finde ich eine coole Sache. Ist jetzt natürlich die Frage, ob Anonymous da jetzt so viel Druck aufbauen kann, dass sie da irgendwas bewirken. Weil normalerweise hast du ja dann als Hackervereinigung irgendein Druckmittel in der Hinterhand. Ja. Vielleicht, ne? Das sind ja durchaus fähige Leute dabei. Das ist jetzt nicht so, als ob es da irgendwo ein Vereinsregister gäbe, aber gibt es ja durchaus schon Leute, die da was drauf haben. Vielleicht haben die auch schon mal was ausgebuddelt, was ihrem Anliegen vielleicht ein bisschen Nachdruck verleihen könnte.
Vereinsregister finde ich toll. Erster Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer,
Zeugwart.
Wie in so einem stinklangweiligen Kaninchenzuchtverein.
Die treffen sich dann in so einem Schrebergartenhäuschen immer.
Aha.
Jeden zweiten Mittwoch.
Ich finde das
Plastikstühle. Ja, hocken sie alle da mit ihrer Guy Fawkes-Maske.
Das ist eigentlich...
Und haben kein WLAN. Oh, ja. Schade.
Das ist blöd. Geil. Das ist nur, eigentlich die...
Oh Gott.
Die mit schwierigste Aufgabe eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren. Guck mal, wenn du so ein Thema hast wie UFO, Außerirdisch und Pipapo. Ich sag mal, der Nächste, der jetzt da in den Zeugenverhör kommt, die nächste Interview, das geführt wird, das Nächste, was da veröffentlicht wird, wie willst du denn wissen, ob das jetzt echt ist oder nicht echt ist, was der dir erzählt? Der kann jetzt erzählen, er hat irgendwie die dreieugige Blondine neulich auf dem Saturn getroffen und es kann sein, dass das einfach Wahrheit ist oder es kann sein, dass er vollkommene Bullshit erzählt. So, jetzt ist die dreieugige Saturnerin auf der Erde gelandet und er macht mit der zusammen das Interview. Nächste Stufe, die erzählt, er hat, keine Ahnung, fünfäugige getroffen, ja. Also, stimmt das jetzt oder nicht?
Wenn mir eine dreieugige Blondine vom Saturn erzählt, dass sie letzte eine fünfäugige Blondine vom Saturn getroffen hat,
würdest du es dann glauben oder nicht?
Dann glaube ich ihr das.
Wenn warum?
Wenn irgendein dahergelaufene August daherkommt und sagt, weißt du was, letztes Wochenende war ich im Saturn, habe ich die dreieugige Blondine getroffen. Und ich sage, ja, geh weiter. Ne? Weil quasi die Existenz, also die Tatsache, dass mir eine bereits existierende, belegte, dreieugige Blondine vom Saturn, was von der fünfäugigen erzählt, da denkst du dann, ob es jetzt drei oder fünf Augen sind, das reißt ja auch nicht mehr raus. Ich habe hier wohl eine offizielle dreieugige vom Saturn stehen, dann gibt es danach bestimmt eine fünfäugige. Ja, glaube ich dir. Also das ist ja wohl ein krasser Unterschied, wer mir das erzählt.
Also es geht um den Grad des Unterschiedes, aber es kann, du weißt es trotzdem nicht hundertprozentig. Das heißt, wer auch immer dieses
ganz sicher
Thema.
Sein kannst du nicht. Aber wenn es nach der Wahrscheinlichkeit geht, würde ich das eher der sowieso schon kruden, dreieugigen Blondine vom Saturn glauben.
Und solange die aber nicht da sitzt, glaubst du dem Menschen die Story weniger.
Natürlich, ja, korrekt.
Und das ist eigentlich eine total spannende Angelegenheit. Und ja doch, ich meine, es kann beides vollkommen stimmen oder beides vollkommen der Bullshit sein. Das heißt, das, was uns in den nächsten Monaten und Jahren in die Füße gelegt wird, in die Augen gelegt wird.
Es gibt ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Es ist ja immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es bereits bewiesen ist, dass es eine dreieugige Blondine vom Saturn gibt, dass es dann auch eine fünfäugige gibt, die ist schon höher, als wenn jetzt irgendein Typ dir erzählt, es gibt eine dreieugige Blondine vom Saturn.
Das heißt, also die Disclosure-Bewegung wird in jedem Fall hoffentlich schrittweise passieren, damit sich der Mensch und der Geist und die Wahrscheinlichkeit nach und nach entwickeln kann. Das heißt, die erste Spezies, der wir Shaking Hands machen, ist mit Sicherheit nicht grau, sondern sieht eher so aus wie das, was wir dann später besprechen werden, nämlich ziemlich menschlich, bis uns dann halt die ersten verrückten Merkmale und dann die nächsten verrückten Merkmale und dann
sind es halt einen sanften Einstieg quasi.
Ja, weil sonst dein Kopf und Geist wahnsinnig werden würde für den allgemeinen Bewusstseinszustand der Menschenmenge.
Ja.
Ja, das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen.
Wir haufen heute ganz schön durcheinander bringen.
Ja. Es geht weiter in den News, und zwar der US-Kongress ebnet den Weg für ein historisches Gesetz zur Offenlegung der UFO-Akten der USA. Und zwar haben die ein Gesetz verabschiedet, das die Offenlegung von UFO-Akten fordert. Das Gesetz, das UAP, also das heißt UAP Disclosure Act, wurde am 15.07.23 von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und von Joe Biden unterzeichnet. Das Gesetz verpflichtet das Verteidigungsministerium und das Heimatschutzministerium, alle UFO-Akten, die sie seit 2004 gesammelt haben, an das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes, kurz ODNI, zu übergeben. Die wiederum muss dann die Akten innerhalb von 180 Tagen analysieren und einen Bericht darüber erstellen, was sie über die Natur von UFOs aussagen. Und der UAP Disclosure Act ist ein historischer Schritt in der UFO-Forschung auf jeden Fall. Es ist das erste Mal, dass der US-Kongress die Offenlegung von UFO-Akten fordert, und der Bericht, der wird hoffentlich mehr Licht ins Dunkel bringen über die Natur von UFOs und Antworten auf viele, 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 viele Fragen liefern, die seit Jahrzehnten diskutiert werden. Und ich habe hier so ein paar wichtige Punkte aus dem Disclosure Act. Und zwar, das Gesetz verpflichtet das DOD und das DHS, also das Heimatschutzministerium und das andere, alle UFO-Akten, die seit 2004 zu übergeben. Die müssen dann, wie gesagt, die Akten analysieren, den Bericht erstellen, und jetzt kommt's, und der muss auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Also ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um Jochen vom Mars endlich bei der Bundespressekonferenz zu sehen.
Und ganz andere Veröffentlichung gesehen, dass da ja eigentlich bisher nichts Geiles bei rumgekommen ist. Die Frage, die sich mir stellt, warum nur bis 2004? Also ab 2004 bis jetzt oder alles vor 2004?
Ab 2004, also
ab 2004
seit 2004. Jetzt. Sprich, da wo das TikTok-Video.
Was ist 2003 gewesen? Also da,
was ist 1947 gewesen?
Ja,
ja, ich sag, ich hätte ein paar Punkte.
Ja.
Erst noch zwei allgemein und dann konkret dazu. Zwei Sachen, also zum einen das Thema salonfähiger machen und das ins Bewusstsein rücken der Menschen, dass dieses Ganze mit den Außerirdischen und so weiter und den UFOs vielleicht doch mehr realitätsnahe ist als fern. Der zweite Punkt ist, Firmen, die damit zu tun haben und an dieser krassen Technologie beteiligt sind, langsam, aber sicher die letzte Chance einzuräumen, ihren Kram auf die legale Seite zu bringen, weil bisher ist ja der ganze Kram, wenn man daran glauben möchte, auf illegalen Schwarzgeldern gewachsen, was die Entwicklung und Bau von Menschen, UFOs quasi angeht. Und die dritte Sache dazu ist eigentlich, wenn du
Faden verloren. Aber dazu kann ich vielleicht nochmal kurz reingehen. Was meinst du auf die legale Seite bringen? Also ich meine, dass sie jetzt quasi, wenn jetzt bekannt werden würde, es gäbe UFOs, dass jetzt diverse Rüstungsfirmen sagen, ja, ach ja, wir haben die letzten 50 Jahre übrigens auch an so einem Ding gebaut, UFO. Das sind natürlich auch nie ganz, das haben wir nicht ganz umsonst gemacht, sondern irgendjemand hat das finanziert, und zwar wart ihr Steuerzahler, das hahaha. Dass dann einer kommt, dass also der Steuerzahler dann kommt und sagt so, wir haben jetzt mal zurückgerechnet, ihr habt jetzt irgendwie 600 Milliarden in dieses UFO-Projekt versenkt, da hätten wir einen Haufen Schulen mit sanieren können. wie sieht's denn aus? Ne? Das wollen wir da mal drüber reden.
Es sowas geht passiert, tatsächlich, und ich formuliere es mal so, jetzt habe ich eine gute Formulierung gefunden, es geht darum, eigentlich Bullshit, der jahrzehntelang betrieben wurde, auf ein Minimum zu reduzieren, sodass man den Firmen einigermaßen Vertrauen wieder schenkt. Sonst würde man diesen Firmen unter keinen Umständen eigentlich erlauben, daran weiterzumachen, wo sie eigentlich gerade dran arbeiten, weil sie einfach sehr viel Bullshit mit den Steuerzahlerknete gemacht haben, aber auch mit den Menschen gemacht haben. Aber das ist nochmal ein Teil einer anderen Folge. Also es geht tatsächlich um, wie bei Uli Hoeneß, ne? Nach der dritten Anwaltsreihe und man hat sich auf irgendwie, was waren es damals, 20 Millionen geeinigt, da hat man gesagt, so Prozess jetzt gut, sonst wären es am Ende noch 100 Millionen, ne, Steuerhinterziehung.
Also meinst du,
irgendwo so ein bisschen den Ball, schon er kriegt eine Strafe und ja und ja. Ne, und ihr blöden Firmen, ihr habt damals echt einfach zu lange die Klappen gehalten, ne, aber okay, bis hierhin ist genug Strafe und den Rest wollen wir gar nicht lieber wissen. Ne?
So, die größere Frage ist ja dann natürlich, was kann man dann von diesen ganzen UFO-Vorfällen, wo vielleicht auch Leute zu Schaden gekommen sind oder so, was kann dann eventuell irgendein amerikanischer Bürger mit einem guten Saul Goodman an der Seite noch einklagen? Er sagt, keine Ahnung, ich habe damals mein Auto irgendwie an einen Baum gefahren, weil ich von so einem UFO geblendet wurde, das hat mir jahrelang keiner geglaubt, aber das sah genauso aus wie das, was Skunkworks da entwickelt hat. Ja,
darum geht es eigentlich.
Ne? Oder der, ja, also es geht wirklich eine, ne, oder weiß ich, irgendeine, der entführt und die Analsonde gekriegt hat, ne? Dass er sich dann da hinterher noch reinklagt. Und da ist natürlich die Frage, wie willst du das nachweisen? Aber das könnte tatsächlich eine spannende Zeit werden. Ich sehe schon so eine Anwaltsserie vorkommen von so UFO-Geschädigten, die dann quasi so Entschädigungen ein. Das ist so halb lustig, aber auch halb tragisch. So ein bisschen wie Scrubs. Nur mit Aliens anmelden, das wäre ich sofort dabei. Das sollten wir rausschneiden und an Netflix pitchen. Irgendjemand wird es schon produzieren.
Ja. Ich glaube, die Realität, also ist geil, aber ich glaube, so, die Realität
wie,
wird so.
Man halt auch, ja. Der auch so Fälle hat dann. Und die gucken ich glaub, dann, wie war das nochmal mit deinem, oder wo waren die Bremsspuren, wo du dann da die Klippe runter bist, wo hat das UFO geblendet und so. Könnte lustig sein.
Gibt es Folgen von ähnlich von Akte X? Glaube ich.
Ja, Akte ja X? Aber nicht in lustig.
So ein nee. In lustig war das auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe noch Zahlen aus dem Jahr 2022, die interessant ist. Und zwar,
ich liebe Zahlen.
Und zwar die Zahlen der UFO-Sichtungen in Deutschland und was es dann in Wirklichkeit war. Was glaubt ihr?
Das hast du in die Gruppe geschickt.
Ja, was glaubt ihr? Ja, so stimmt, ihr habt es ja schon gesehen. 238 Mal waren es die Starlink-Satelliten. Das ist natürlich.
Ich hab's fast auch getippt. Ich hab's nicht gesehen.
Okay.
Kam erst gestern.
Der Jupiter war es 82 Mal. 56 Mal ein Wetterballon. Ich habe noch nie einen Wetterballon gesehen. Habt ihr schon mal einen Wetterballon?
Viele UFOs, merkst du was?
Ja. Oder auch Raketen-Burn-Ups habe ich auch noch nicht gesehen. Oder Folienballons habe ich. Ja gut, doch, im Folienballon.
Ich habe schon diverse bescheuerte Hochzeitsballons mit Postkarten an meiner rechten oder linken Tragfläche gesehen. Ich meine, ich finde es ja ganz romantisch, aber die Dinge fliegen teilweise sau hoch und dann kommt dir dieser Ballon quer auf deinem Streckenflug an die Nordsee entgegen und denkst dir nur so, alter Falter, tatsächlich, die Dinge fliegen hier rum. Doch, die sind vorhanden.
Was passiert dann?
Ja, Ja, im Flügel fliegst halt dran vorbei, ne? Also weichst halt aus.
Aber was passiert, wenn du das triffst?
Könntest du mit einem Flieger in Looping fliegen? Nur mal so.
Ja, also kommt auf den Flieger drauf an. Aber meistens siehst du auch selbst diese kleinen Ballons relativ frühzeitig, doch. Und kannst dann eigentlich, und du brauchst schon auch sau viel Glück, damit du sie wirklich vorne mit deinem Propeller triffst. Ja, ich sag mal, wenn du mit dem Propeller genau in einen blöden Winkel triffst und dann ist dieser Ballon noch eine Leine hat, dann wird's vielleicht uncool. Aber selbst wenn das Ding mal mit der Tragfläche, das.
Was passiert mit dem Airliner?
Naja gut, es gibt ja ein paar Fotos von Vogelschlag bei Airlinern und da das Material zum einen stabil sein soll bei den Flugzeugen, aber auch Gewicht sparen soll, so ein fetter Vogel macht schon mal eine richtig dicke Delle vorne in die Mitte rein und die Schnauze von einem Flieger, das nicht schlimm ist, das Wetterradar ist vielleicht dann im Arsch, aber du kannst
schon. Turbine ist schlimmer.
Turbine, entweder wird er durchgehäckselt oder
es fällt Ballon halt aus. Durchgehäckselt, aber so ein Vogel.
Aber es kommt auf die Dicke des Vogels an.
Das
ist übrigens eine eigene Wissenschaft für sich. Da wird ja tatsächlich gab es doch diesen Vorfall in LaGuardia, wo doch dieser Airliner, die US Airways, da im Manhattan Hudson
Scully
ist. Ne? Genau, und es war ja eine ganz bestimmte Gänseart und die war so fett. Und so viele und gleich beide Triebwerke gleichzeitig, dass die echtes Triebwerk zerlegt haben. Also das sind dann schon unterschiedliche Klassen von Vögeln, die an Flugplätzen mehr oder weniger auch im Auge behalten werden, wann die Zugvögelzeit und wann Besprüdungsding, das ist tatsächlich ein echtes Thema, da gibt es auch echte Beauftragte.
Stell dir vor, das ist dein Job, du schmeißt einfach so gefrorene Turkeys in so Triebwerke, um zu gucken, was geht noch. Das wäre mein Traumjob. Super. Mega gut. So, aber jetzt wieder zurück zum Thema.
Micha, dein
ist alles drauf gekommen, keine Ahnung.
Micha, dein Ding, Privatdrohnen waren tatsächlich nur 27 darunter.
Ja.
Oh.
Das hätte ich jetzt auf jeden Fall noch getippt.
Und deine Linsenreflexion, deine beliebte, nur 14.
Ja, aber immerhin, ne? Lensflare.
Ja.
Ja. Ja, nicht und zu unterschätzen.
Dann haben wir noch eine Feuerkugel, die ist 12-mal gesehen worden. Das ist sehr interessant. Die Zahlen stammen von der UFO-Meldestelle 10 ab. Und damit habe ich keine News mehr, aber der Micha hatte noch was.
Ich hatte noch was. Kam warte mal, wann kam es raus? Heute oder? Ne? Ich glaube gestern oder heute. NASA-Rover findet organisches Material auf dem Mars.
Oh.
Also wir sind jetzt mal wieder hier in der echten Wissenschaft, ne? Wo wir quasi uns über ein Furzbakterium auf dem Mars schon freuen würden, um an außerirdisches Leben zu glauben. Soweit sind wir noch nicht, also Leben haben wir noch nicht gefunden, aber es sind zumindest Kohlenstoffverbindungen gefunden worden, also Moleküle, die quasi ja auch auf als Ausgangslage des Lebens ja irgendwann mal gesehen wurden. Sind Moleküle aus Kohlenstoff und häufig Verbindung mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor. Also, wie gesagt.
Ja, also was die NASA erzählt.
Das ist natürlich, ne, wenn wir jetzt dran glaubt, wenn wir jetzt einfach zu unserem Hauptthema kommen, ist das natürlich ein
Witz. Dann ist das einfach witzlos.
Aber zumindest, ich wollte mal einfach, wie weit die etablierte Wissenschaft ist,
die ja, dann auch ist doch gar nicht schlecht, sie geht in die richtige, ne, Richtung.
Ja.
Der Micha wollte halt auch mal. Damit sind wir durch, wir kommen jetzt zum Thema, wo wir uns alle anschnallen sollten. Wir reden über eine Alien-Spezies.
Ja, nicht dreieugig.
Und Michael ist schon ganz aufgeregt.
Also es ist ja
sie
so.
Sie ist zweieugig immerhin. Guck mal, Michael, sie ist zweieugig.
Also, sie hat halt, sie ihr müsst euch blond, das jetzt so vorstellen, jetzt an alle Zuhörer. Also es ist jetzt quasi so. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns organisieren und da verteilt dann der Paul auch quasi die Hausaufgabe und ne, wir sammeln da die News und uns da haben wir bestimmt auch schon ein paar Mal erklärt, wie das bei uns funktioniert. Und dann ist es immer so, dass dann der Paul quasi eine Hausaufgabe reinpostet Und diesmal habe ich echt gedacht, du willst mich einfach verarschen. Sixi hat uns drei Seiten aus einem Buch der Alien-Rassen da reingepostet, wo ich mir erst gedacht habe, das wäre, du hättest jetzt aus Gag einfach so eine Seite von so einem. Ich habe früher zum Beispiel, kennt ihr das so, Pen and Paper Rollenspiel, ich habe früher DSA, das schwarze Auge, gespielt oder dann auch AD&D, Advanced Dungeons and Dragons oder was haben wir noch, nicht Cyberpunk, aber Shadowrun. Ne? Und da war das dann auch so, und da gab es für diese Spiele, also man hat sich dann quasi so einen Charakter ausgedacht, basierend auf so einem Universum, das sich irgendwann mal so ein Haufen Nerds quasi ausgedacht haben. Das ist quasi ein Universum, in dem gibt es verschiedene Rassen und die funktionieren nach verschiedenen Regeln. Die haben gewisse Vor- und Nachteile und da musst du dir dann einen Charakter erstellen. Oder wenn du jetzt Spielmeister bist, der quasi den anderen so ein Abenteuer präsentiert, in den sie sich dann begeben, der hat natürlich auch so Regelbücher, damit er weiß, wie die Figuren, die er in dem Abenteuer quasi vertreten muss, wie die quasi reagieren, was sie haben, was sie können und so weiter. Und diese Bücher über diese sich ausgedachten Rassen, die sahen original so aus, wie diese Seiten, die du uns da geschickt hast. Und dann ist auch noch, also wir müssen uns vorstellen, die erste Seite ist quasi erstmal so, wie heißen die? Und dann ist dann auch so ein Bild. Und das ist auch so ein Bild, das ist einfach nur cheesy as fuck. Weil das ist einfach so ein Fünfkläster, so ein Fünfkläster mit schon guter Zeichenbegabung, ne? Also er ist schon, auf jeden Fall, er schattiert schon so ordentlich und er kann auch so Muskeln so halbwegs cool realisieren. Auch Gesichter sind so leicht anime-mäßig angehaut, aber nicht übertrieben, sondern schon realistisch. Und der hat dann da auch eine Illustration zugemalt. Ne? Das ist, sagen wir mal, er macht schon so diese Bleistift-Schraffur-Technik, aber er verwischt ihn noch nicht. Das wäre dann Next Level, ist, wenn der dann am Schluss so mit einem angespuckten Daumen so drüber geht und so ein bisschen noch Shading quasi so ein bisschen vermischt. Also du siehst schon noch so einzelne Striche. Und was du da siehst, sind quasi zwei Typen, also lange Haare auf jeden Fall, lange blonde Haare, sind große,
weiße,
gebaute, genau, sind muskulöse, aber dennoch drahtige Typen, die auch, die Haare stehen so im Wind, die lehnen so Rücken an Rücken, der eine guckt so ein bisschen cool nach unten aus dem Bild raus, dem wehen die Haare so im Wind, und der andere, der hat quasi, also es sieht so aus, als wenn er quasi mit so einer Kugel spielt einfach, aber wahrscheinlich also er hat quasi die Hand so nach oben gestreckt und oben drüber schwebt quasi so eine Kugel, die aber auch, Twist, vielleicht die Erde sein könnte oder ein Abbild der Erde oder was auch immer. Und dadurch, dass die Bewegungslinien, weil in Comics hat man ja immer Bewegungslinien, damit man sieht, wenn sich ein Objekt bewegt, von wo nach wo, ne? Das heißt, die Bewegungslinien stellen immer so quasi da, woher kommt das Objekt, und die sind aber bei dieser Kugel rund um die Kugel rum. Deswegen glaube ich, dass die Kugel gar nicht geworfen wird, sondern an der Stelle schwebt und sich so leicht, ne, so auf der Stelle so ein bisschen vibriert. Also dass der per Telekinese, er guckt auch so ein bisschen verträumt auf diese Kugel, er hat mit seiner ganz spitzen Nase und seinem kantigen Kinn, dieser markanten Kinnlinie, guckt er mit seinem muskulösen Arm, guckt er diese schwebende Kugel an. Er hat so eine, der eine hat wie so eine Toga um und der andere hat so ein bisschen 70s-like, so einen Raumanzug mit so einem Gürtel an. Also so ein Overall, sieht so ein bisschen aus, so der hat das Hemd wirklich krass in die Hose gesteckt. Und es geht hier um die Rasse der Telosi oder Telosii mit Doppel-I, je nachdem. Oder auch Agriane, Agatane oder die Strahlenden.
Ja. Vom Alpha Centauri, vom Planet Selo. Und das hast du sehr schön beschrieben. Große, weiße, menschliche Wesen mit blasser, glänzender Haut, viel Hyaluron wahrscheinlich und weißem Haar, durchspült von einer Spülung, die wir hier gerne auf unserem Planeten hätten. Und sie haben das ganz toll, hast du es gesagt, hochentwickelte telepathische Fähigkeiten. Mit den Augen sind sie klar und die variieren. Das ist auch nicht schlecht, da brauchst du auch nicht viel an Kombination an Klamotten, wenn du darauf achtest, ne? Von grau zu hellblau. Und ihre Ernährung ist, und jetzt geht bei vielen das Herz auf, pflanzenbasiert. Und die sind vollkommen gut drauf.
Hydroponisch gezüchtet im vollspektralen Licht.
Das ist doch geil.
Siehst du mal. Die machen sich gar nicht mehr den Ufris hier mit Ackerbau und sonst irgendwas. einfach hydroponisch.
Gibt's eigentlich jeden Tag bei den
Gewächshaus.
Jeden Tag.
So aufwendig wird bei uns nur Gras angepflanzt. Ja. Wie die hier.
Herrlich!
Ihre Nahrung anpflanzen. Herrlich. Ja.
Wie oft sind die schon hier gewesen, Paul? Wie oft waren die schon hier? Was machen die hier? Holen die auch Bier? Weil Bier ist ja
aber jetzt.
Was haben die für eine Spülung? Warum tragen die keine Zöpfe?
Ja.
Ich hatte auch lange Haare und offene lange Haare sind super unpraktisch.
Nee. Achso, du meinst eine Haarspülung? Ich dachte, du wärst schon wieder beim Klo.
Ja, also ganz ehrlich, wenn es eine entwickelte Rasse ist, dann haben die auf jeden Fall keinen Flachspüler. Das können wir schon mal festhalten. Hochentwickelte Rassen scheißen nicht aufs Tablett.
So. Oh Leute.
Also, aber okay. Die kommen vom Alpha Centauri, vom Planeten Selo.
Hey Conny, ich tue mir auch gerade schwer, das Lachen innezuhalten. Aber ich habe ja das...
Zurück zur Ordnung.
Auch wenn, da steht, die kommen von Alpha Centauri, habe ich diese Spezies ja nicht ohne Grund ausgewählt, weil sie sind ja zwar vom Weltall, aber sie wohnen ja hier bei uns in der Nähe.
Ja, ums
dann,
Eck. Sind Nachbarn.
Ja, quasi auf unserem Planeten.
In Offenbach.
Oder genauer gesagt, in unserem Planeten. Habt ihr mal so weit gelesen oder muss ich das nochmal als Hausaufgabe zusätzlich
doch, ich hab den kompletten Text gelesen. Ich habe nur gedacht, du willst auch mal was dazu sagen.
Nee, ich kann es nicht besser wiedergeben, was ihr da gerade von euch gegeben habt.
Wir können ja einfach den Text mal weiterlesen.
Ja, sehr gerne vielleicht.
Also, sie nutzen psychotronische Technologien, die Kristalle und universelle Lebenskraftenergie beinhalten. So, das ist ja einfach Astro-TV. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Dieser Daniel, der da das Zeug verkauft.
Lebenskraftenergie. Ja. Ne?
600 Euro der Stein.
Hätte Hornauer nicht besser einfallen können.
Nee.
Die Telosii sind eine alte Selosi-Kolonie, die sich vor der letzten Eiszeit auf Terra niedergelassen hatte.
Denn und man muss sagen, Terra ist quasi ist Planet Erde. Ne?
Mhm. Ja,
und das mit den Steinen, das müssen wir auch nochmal besprechen, aber das machen wir erstmal weiter.
Ja, also die Kristalle meinst du. Die Mythen von Terra beschreiben sie als Lemurianer, aber tatsächlich wäre Atlanteaner korrekter, weil ihre Zivilisation auf den Raum des Atlantischen Ozeans und dessen Küsten auswichen, um zum amerikanischen Kontinent nach Westafrika und Westeuropa emigrierten, nachdem ihr Land zerstört worden war. Was für ein Satz, ey. Also, die hatten irgendwo Land, ja, wo denn? Im Meer, im Atlantischen Ozean,
so
quasi Atlantis oder was?
Kolonien, ja, also Kolonien, ja. Muss es dir quasi vorstellen.
Sind so das wie früher die mit dem UFO, was erst trocknen muss?
Nein. So wie damals England nach Australien, ne, Kolonie und so, ist ja aus der atlantischen Zivilisation, gab es ja auch Kolonie und noch viel mehr und das geht ja ins Thema Atlantis rein und in verschiedenen Gesellschaften, wenn man daran glauben möchte, aber um die zeitliche Einordnung zu schaffen, also das, was gerade in diesem letzten Satz da erwähnt wurde, muss quasi genau mindestens vor 11.000 Jahren gewesen sein. Okay.
Haben wir gleich, letzte Eiszeit, 21.000 Jahre, also plus minus, kommt es schon hin. So, es geht weiter. Also die kam quasi jetzt aus ihrem Land, das zerstört worden war, von wem steht da jetzt nicht, und sind quasi an die ganzen Kontinente emigriert, also Westafrika, Westeuropa, sowie halt Amerika. Ne? Also sind quasi auf dem Atlantik jeweils dann an die nächstgelegene Küste. So, es geht weiter. Sie lösten die Verbindung zur Galaktischen Föderation der Welten auf, nachdem sie ins Unterirdische gezogen waren und dort zum wesentlichen Teil des Agadischen Netzwerkes wurden. So, also die haben jetzt quasi gesagt, so, ihr könnt uns mal, wenn wir uns eingraben, zahlen wir keine Steuern an die Galaktische Föderation. Auf Wiedersehen. Ne? Wir machen den Brexit oder den wie heißt sie? Texit, Telosi, Exit. Und Galaktische Föderation kann uns mal, wir graben uns jetzt ein, wir schließen uns dem Agadischen Netzwerk an. Da steht auch noch weiter, Agadisch ist der allgemeine Begriff für alle verschiedene Spezies der Bewohner von Terras Unterwelt. Also alle Maulwürfe und Kiefer sind
Agadisch,
die haben sich quasi zu anderen reingegraben dann.
Dazu
also es ist wirklich übergelaufen.
Es ist halt die
von
Frage...
Sorry.
Natürlich erstmal, wie lässt sich's denn unter der Erde überhaupt leben im Erdboden? Ne? Ist ganz klar. das ist die erste Frage. Und die zweite ist, naja, wie viele verschiedene gibt es denn da und wem gehört denn da welcher unterirdische Bereich? Aber da kommen wir noch dazu.
Ich meine, die waren ja dann scheinbar überall an der Küste und haben sich da eingebuddelt. Und jetzt natürlich die Frage, warum haben sie sich von der Galaktischen Föderation getrennt, steht da natürlich auch nicht. Die Beweggründe,
dazu,
Paul, weißt du mehr?
Hängt es natürlich mit zusammen, warum ist denn eigentlich Atlantis, das mal in der, also nicht nur eine Insel, sondern in gewisser Weise hat man ja unsere Atlantis-Folge besprochen, wenn es denn so gewesen ist, ein ganzer Kontinent oder beziehungsweise eine ganze Gesellschaftsform mit verschiedenen Spezies sogar waren, die sehr wissenschaftlich vorangeschritten waren und dann aus irgendwelchen Grund, und das ist ja aus der Sage von Plato bekannt, irgendwie innerhalb von einem Tag, kann man da mal noch ein bisschen mehr recherchieren, also ist auf jeden Fall untergegangen und so, ne? Es gab anscheinend irgendeine Form von Zerstörung, Krieg und was auch immer, und das wird jetzt natürlich nochmal ein komplettes Kapitel aufmachen, haben wir aber zum Teil sogar in unserer Atlantis-Folge schon ein bisschen behandelt, sodass viele einfach, wie das nach so einem Krieg ist, flüchten mussten. Und die meisten sind ja schon in die bereits vorherrschenden Kolonien geflüchtet und haben sich natürlich dann da auch Rettung gesucht. Und es gab anscheinend so politischen Beef, dass es dann halt auf der Erdoberfläche nicht mehr so weitergehen konnte. Und manche sind halt zu anderen Planeten geflüchtet. Vielleicht sind aber auch manche in die Erde geflüchtet, wenn wir jetzt erleben.
Ja. Also, es geht auf jeden Fall weiter. Unsere Telosii haben sich eingegraben, haben sich dem Agathischen Netzwerk angeschlossen und haben der Galaktischen Föderation den Mittelfinger gezeigt.
Ja.
So, dann geht's weiter. Die Telosii pflanzen sich auch mit Terranern fort und ihre Genmarker tauchen regelmäßig in der terranischen Bevölkerung auf. Aha, das heißt, also ich habe mal so einen Test gemacht, ne, wo mein Gending herkommt. Und da gibt's auch so ein ganz kleiner Teil sonstiger. Ja, ich bin, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich's noch raussuchen kann.
Hast du das mal gemacht?
Ja, ja.
Ich traue mich das nicht.
Also irgendwie hauptsächlich so Nordeuropäer, also so eigentlich lame as fuck, aber ich habe irgendwie trotzdem noch 8% bin ich irgendwie Nordafrikaner noch.
Ah.
Was ich mir jetzt auch irgendwie nicht angerechnet hätte, weil ich bin ja Sonnenbrand sein Bruder, ne? Und das hätte ich mir dann tatsächlich nicht mit eingerechnet.
Siehst du mal.
Ob ich das noch irgendwo finde. Aber es ist...
das für den Wikinger, das passt schon.
Ja, da gibt es auch noch so einen kleiner Bereich, der heißt, glaube ich, dann einfach Sonstige. Mal gucken hier, wie war mein Login nochmal. Ja, und vielleicht bin ich ja auch hier so ein
vielleicht ein kleines bisschen DNA.
Auch so jemand und du versuchst dir diese Plattform zu nutzen, um das alles, diese Desinformation vorauszuziehen.
Natürlich.
Ist es, Paul.
Kann doch mal deine Augen von hellgrau umpolen auf grau-hellblau. Probier mal, Michael.
Also ich habe blaue Augen. Ich weiß nicht.
Spricht alles dafür.
Wie gesagt,
jetzt müssen wir nur noch das Bild ummalen.
Ja, aber guck mal, jetzt sind die eigentlich sogar nett. Die wollen nämlich uns Menschen helfen. Das steht nämlich im nächsten Absatz.
So, warte mal, genau. Ich habe jetzt hier gerade meine Ethnizitätseinschätzung.
Ja, dann mache ich mal weiter. Wie auch ihre... Cousinen, die sogenannten Selosi, arbeiten nämlich die Telosi mit der Galaktischen Föderation der Welten wieder zusammen und sind sich von Natur aus wohlgesonnene Personen, die der Menschheit helfen wollen, sich an ihre alte Geschichte zu erinnern und sie beim geistigen Aufstieg des Bewusstseins sowie der Verbesserung ihrer Gesundheit und Lebenserwartung zu unterstützen. Guck doch mal. Hä? Lebensbegleiter, Hilfestelle für Menschen über Telosis.
Aber warum sind sie jetzt doch wieder mit der Galaktischen Föderation? Ich habe jetzt auch gemerkt, die haben keine LKW-Fahrer mehr, die Supermärkte sind leer. Und dann haben sie gesagt, okay, war doch eine scheiß Idee.
Fachkräftemangel ist überall.
Fachkräftemangel. Ja.
Die grundsätzliche Idee, die da dahinter stecken könnte, ist, wenn die sich damals in den Erdboden verbuddelt haben und mit dem Menschen oder den Bevölkerungsgruppen, und es waren ja hauptsächlich die Menschen, die auf der Erdoberfläche nicht mehr so klar gekommen sind, über Jahrtausende und jetzt mittlerweile sich bei den Menschen aber was langsam tut, dann ist es vielleicht an der Zeit, nicht mehr unter dem Boden vergraben zu bleiben, sondern langsam mal wieder Kontakt aufzunehmen und es über politisch gute Verhältnisse zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel die Menschen wiederum mittlerweile in Kooperation mit der Galaktischen Föderation sind oder sagen wir mal eine gewisse militärische Gruppe der Menschen, dann läuft der Bundestag quasi über die Galaktische Föderation und dann musst du dich da halt auch wenn einklinken und deinen Antrag absenden bei denen, um dann natürlich rechtlich und, sagen wir mal, gesetzlich einige Sachen festzuhalten, wie die Übergangsphase mit dem Kontakt der Menschen mit den, Anführungszeichen, Außerirdischen oder Innerirdischen funktionieren soll, ne? Thema Reisepass, Regeln, ja, aber Grundgesetz.
Ist jetzt zum Beispiel ist die Vereinigung mit der terranischen Bevölkerung in beiderseitigem Einverständnis passiert? Also sagen wir mal, haben die sich einfach, kamen die irgendwie nachts aus ihren Löchern, sind in die Bars gegangen, haben
einen aufgerissen. Die hatten erst keinen Bock.
Und ja, oder ist es dann irgendwie so ein perfides Genexperiment, wo die dann ihre Genetik in so, weiß ich nicht, Samenbanken einschleusen, um sich dann so heimisch irgendwie so da mit der Menschheit zu kreuzen? Oder sind die wirklich normal, also sind die, sagen wir mal, normal kompatibel?
Wenn
die einfach unter uns laufen würden, würdest du einfach sagen, zum Beispiel ist es jemand, der zum Beispiel Albinismus hat, ne? Weil ich meine, die sind ja auf jeden Fall ne, komplett farblos und weiße Haare, wenn ich das richtig verstanden habe. Also würdest du die dann, wären die auch genetisch kompatibel mit dem Menschen oder ist dieses Fortpflanzen mit der terranischen Bevölkerung irgendwie so ein komisches Genexperimentprojekt, was da wieder irgendwie durch so komische Hintertürchen funktioniert hat?
Ja, sehr, sehr guter Einwand. Und ich sag mal, Fortpflanzung funktioniert generell immer, wenn es optisch passt.
Optisch passt. Also ich meine, sind wir mal ganz realistisch, biologisch muss es schon genetisch kompatibel sein, ne? Weil nie jedes Spermium kann jede Eizelle ne, befruchten. Ist auch bei den Tieren so, dass es in ganz gewissem Maße geht. Da irgendwas
genau, du sprichst auch eine sehr interessante Sache an, die wir auch mal in einer weiteren Folge besprechen werden, nämlich unser ganzen Blutkreislauf, beziehungsweise Blutsorten, ne, diese Geschichte mit Rhesus positiv, negativ, geht in diese Richtung, weil da wurde wahrscheinlich, so geht man davon aus, nochmal ein bisschen was angepasst, damit gewisse, sag ich mal, Bluttypen miteinander kompatibel sind. Wenn es dann, kennt ihr ja alle, ich glaube, es gibt ja so ein paar bestimmte Blutgruppen, da muss ja die Frau, bevor sie das Kind kriegt, dann nochmal eine Spritze bekommen, damit das Kind quasi nicht, sich vergiftet, ne, mit dieser
anderen Blutgruppe. Wenn das Kind eine andere Blutgruppe hat als die Mutter, ist
das. Genau, und das ist, da steckt mehr, in Anführungszeichen, dahinter, als man momentan so weiß. Okay. Und es hat tatsächlich mit Kompatibilität zwischen verschiedenen, Spezies in Anführungszeichen zu tun. Ich sag mal, wir sind ja auch in gewisser Weise leicht unterschiedliche Spezies, allein durch die verschiedenen Blutgruppen und auch optischen Unterschiede. Es gibt auch Planeten, da sitzt einfach nur die Chinesen, wenn du verstehst, was ich meine. Ne?
Ganz ehrlich, ich
wir haben unterschiedliche Hautfarben auf unserem Planeten. Ne? Also von, es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber das muss natürlich alles kompatibel sein.
Aber wie würdest du das als Spezies begreifen? Ich meine, das ist schon, sagen wir mal, eine Grundgenetikmasse Mensch, die sich dann den Gegebenheiten angepasst hat über den Lauf der Jahre. Aber prinzipiell kommt es aus demselben Genpool.
Ja, also da machen wir sagen, noch mal.
Spezies ist schon nochmal, man könnte vielleicht.
Stimmt schon, ja.
Ne, also Spezies ist ja wirklich sowas wie Hund und Katze. Ne, also das hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also wie gesagt.
Man kann es vielleicht schon, sagen wir mal, noch unterteilen, dass man wie gesagt, es gibt unterschiedliche Menschen, aber genetisch ist das trotzdem alles noch kompatibel. Du kannst jeden Menschen.
Eine Alien-Zivilisation, die auf einem Planeten lebt und nur aus einer bestimmten Art besteht, nur die Chinesen. Nur die Afrikaner, nur die Eskimos. Wenn die unseren Planeten sehen würden, würden die schon sagen, also auf der Erdoberfläche leben verschiedene Spezies von Menschen miteinander. Ein anderer Planet, bei dem das so ist wie bei uns, die würden das so nicht von sich behaupten. Das ist eine Art von Begrifflichkeit. Ne?
Ja, aber sind dann die Gegebenheiten auf deren Planeten, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, sind die überall homogen? Weil dann würde ich es verstehen, wenn die alle gleich aussehen. Wenn du allerdings jetzt hier so einen blassen Nacktmull hast, der ist auf einem Planet, wo einfach drei Sonnen, die irgendwie die 90% am Tag volle Presse runterbrennen und deren Körper sich auch im Laufe der Millionen nicht irgendwie gesagt hat, hier pass mal auf, wenn wir ein paar Pigmente mehr erzeugen, würde es unserem Körper insgesamt besser gehen und deswegen vielleicht aus diesen blassen Wesen dann einfach dunkle Wesen geworden sind.
Also da, auf Dauer gesehen passen sich natürlich die Lebewesen sowie die Tiere an. Aber das kann natürlich je nach Lebensform unterschiedlich lang dauern. Und alles andere muss mit Technologie kompensiert werden. Ne? Hatten wir auch schon auf der Saturn Space Station, wenn da der Handelsvertrag unterschrieben wird zwischen einem Aqua-Typen und einem dreiaugigen oder der fünfäugigen Blondine, dann müsste da halt, sag ich mal, der Vertrag zwischen dem Mini-Aquarium und dem mit so und so viel Sauerstoff angereicherten Raum, da muss halt irgendwie, ne, das muss halt passend gemacht werden.
Aber dann sind es ja auch wirklich verschiedene Spezies, weil die können sich ja wahrscheinlich untereinander dann auch nicht fortpflanzen. Das verstehe ich ja dann. Aber das andere wäre
ja eine relativ lang die Luft anhalten, das ist schon richtig.
Also, ja, aber ich glaube, da
bei manchen geht es mehr und bei manchen weniger, ne?
Also hier, pass auf, ich habe nochmal, um nochmal auf die Genetik zurückzukommen, ich habe hier meine Abstammung. Und zwar, ich bin zu 59,3% Nordwesteuropäer, mehr eingegrenzt Deutschland in Klammer Franken. Dann bin ich zu 27,4% Skandinavier. Dann bin ich zu 3,3% Askenasischer Jude, keine Ahnung, was das ist. 1,1% Ire, Schotte oder Waliser, zu 8,1% Nordafrikaner und zu 0,8% Nigerianer. Und dann gab es, glaube ich, irgendwo, abgefahren. Das ist wahrscheinlich so ein Rundungsfehler, Rest. Ja, irgendwie so irgendwie
0,1% am Ende kommt keine 100%
raus. Sonstiges. Und da bin ich mir vielleicht nicht sicher, ob da nicht vielleicht irgendwann mal So ein Talosi, ne, irgendwo mal nachts aus dem Loch kam und bei mir in der Uroma mal ans Fenster geklopft hat. Ne? Oh Gott, also wer weiß es nicht.
Oh Gott. Okay, wir machen weiter.
Also, wir können ja mal weitergehen. So, wo waren wir?
Absatz.
Genau, ihr Lebensrhythmus unterscheidet sich von dem der Terraner, ruhige und stille in einer leicht erhöhten Dichte schwingend. Also was auch immer das heißt, ihr Lebensrhythmus ist in einer leicht höheren Dichte schwingend. Das sind anscheinend eher
chillte
Leute, was ja schon mal sehr sympathisch ist, aber irgendwie vibrieren die anscheinend so ein bisschen schneller, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mal leicht höhere Dichte gehabt, aber da habe ich kaum noch geschwungen. So, sie arbeiten an der Erhaltung der Umwelt und der Ökosysteme, des Weiteren bekämpfen sie die neuen Religionssysteme, die menschliche Wesen von der Natur, ihrer eigenen Macht und der Quelle trennen wollen. Also es sind ganz schön radikale Öko-Hippies, die sich dann vor irgendwelche Kirchen kleben, um die Leute quasi an die Natur zu erinnern. Ja, also prinzipiell ist natürlich, es sind sehr
weise,
ruhige, geerdete Dinge, die natürlich, da muss ich auch sagen, ich meine, wenn du sagst, wenn du an Natur glaubst und quasi diese Religionssysteme, die halt einfach harte Schwurbelei sind, oftmals nicht gut findest, finde ich das ganz gut, weil Natur ist meiner Meinung nach Physik und Wissenschaft, ne, das ist unzertrennlich verbunden, finde ich, insofern schon mal ganz gut. Den Terranern bei der Wiederentdeckung versteckten Wissens zu helfen, stellen sie ihnen viele Werkzeuge und Hinweise zur Verfügung, leiten archäologische Untersuchungen und boten ihnen außerdem Schlüssel zur Dekodierung altertümliches Wissens an. Das ist ja fast hier wie so ein Dan Brown-Roman. Die haben dann irgendwie so ein Puzzleding, womit du dann quasi die geheimen Formeln dechiffrieren kannst.
Ja, das läuft also nicht nur im Geheimen ab, sondern die geben halt mal Informationen weiter, was könnten jetzt das Schriftzeichen da an der ägyptischen Wand eigentlich wirklich bedeuten, und dann können die ein bisschen helfen. Ne? Weil die
also wenn ihr jemals in eurem Archäologiestudium irgendwo alle Sachen ausgegraben habt, unter der Leitung eines sehr blassen, sehr weiß, sehr langhaarigen, spitznasigen, komischen Typens, der öfter mal Sachen zum Schweben gebracht hat, dann wart ihr wahrscheinlich unter der Leitung eines TO.
Erinnert mich aber auch so ein bisschen vom Aussehen an Modern Talking.
Ja, die haben auch so, wirklich, wie die dastehen, das ist so ein Plattencover-Stance. Das könnte da wirklich so.
Mich erinnert das gerade so ein bisschen an eine Ancient Aliens-Folge, die das Ganze auch schon mal aufgegriffen haben. Und zwar mit den alten Zivilisationen, so mit den Maya und so. Die waren ja auch weiterentwickelt und hochentwickelt und hatten irgendwelche Geschichten, wo sie quasi Energie erzeugen hätten können, wollen, sollen, wenn nicht irgendwas passiert wäre, dann wäre wenn, wo, was. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
Ja, das ist ja, ja auch also mehr oder weniger die Zeit, um die es ja auch geht, da jetzt erstmal in der Vergangenheit. Ja, aber jetzt wird es doch richtig schön. Jetzt kommen gleich die Kornkreise.
Genau, ich muss gerade gucken, wo wir waren. So, die verlorene Wissenschaft dekodieren. So, außerdem stehen sie seit Anbeginn mit den falsch bezeichneten lemurianischen Kristallen in Verbindung, die korrekterweise Telosi-Quarze heißen müssen. Ja, die musst du dann auch einen Satz davor schön noch mit so einem Apfelessig in die Hecke stellen. Gegen die Chemtrails. Ja.
Aber du hast den wichtigsten Satz vergessen, Michael.
Ja,
du
hast ihn oben drüber einen Satz vergessen.
Die Telosi sind von Anbeginn an für Kornkreise verantwortlich.
Aber nicht nur.
Ja.
Mhm. Sondern es sind nämlich geometrische Strukturen, die verlorene Wissenschaft dekodieren.
Ja, da gibt es doch diesen berühmten
Kornkreis. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz.
Ja.
Oder diese Kornkreise, die so ein bisschen kryptische Schriftzeichen oder 1-0-Codes in sich haben oder ähnliche Sachen. Aber wie gesagt, ich möchte sagen, nicht alle Kornkreise, um Gottes Willen, haben jetzt hier die Telosi hier irgendwie am Start gebracht, sondern es gibt natürlich welche von Menschen gemacht und es gibt auch noch welche von anderen Alienspezies.
Aber ganz ehrlich, was haben Bullshit die gemacht, bevor man Korn wirklich so angebaut hat? Dann hast du ja noch keine so einheitlichen Kornfelder gehabt. Wo bist du denn? Hast du einfach Wiesen niedergetrampelt oder was? Warum haben sie es nicht einfach aufgeschrieben? Das wäre viel einfacher gewesen.
War mal
weiter. Weil du hoch musst, um tatsächlich so, ja, überleg mal, die wollen mit dem Kornkreis was vermitteln. So, jetzt hat aber dann da vielleicht irgendwie vor noch nicht mal 100 Jahren, ne, nicht jeder irgendwie ein Heli gehabt oder eine Drohne oder irgendwas, einen Heißluftballon, um das ganze Ding von oben anzugucken.
Ja,
das
war vielleicht nicht mal ein
veritabler Hügel in der Nähe und da stehst du vor dem Kornkreis und dann ist es wirklich schwer, sich zu überlegen, wie sieht das Ding eigentlich aus.
Aber da geht es ja um die letzten Jahre, ne? Die,
ach so, wir sind tatsächlich so nah schon an der,
ja, ja, also jetzt,
an unserer aktuellen Zeit, weil es steht tatsächlich Zeit, letzte Eiszeit ist keine konkrete Zeitangabe mehr drin. Also wir sind jetzt tatsächlich schon
ein Kreis im Kornfeld.
Naja, die haben wir die jetzt letzten
tatsächlich schon, sagen wir mal, in der
du schwurbelst dabei, denn es
die letzten 11.000 Jahre halt sich im Stillen verhalten und haben jetzt wieder angefangen, sich mal erkennbar zu machen.
Aber was
und
ist jetzt? 100 Tipps Jahre, geben. 50 Jahre, letzten 10 Jahre, wann ungefähr?
Ja, versteckt haben sie sich vor in der Eiszeit.
Genau, aber seit wann kommen sie wieder raus und treten uns das Korn kaputt?
Das ist gar nicht so lang her. Ich würde mal sagen, roundabout die 2000er.
Ja, weil da ging das so irgendwie los, ne?
Millennials quasi.
Ja.
Wenn du so willst. So, okay. ich verliere jedes Mal den Ansatz. So,
das Lineal nehmen, das bringe ich meinen Kindern in der Grundschule auch immer bei.
Genau, die müssen korrekterweise Telosi-Quarze heißen. Wo immer ihr diese erdgegebenen Kristalle findet, ich frage mich, wo andere Kristalle hergegeben werden, sind Telosi nicht weit. Sie haben mit verschlüsselten Codes versehen, die ihr altertümliches Wissen freisetzen können, sowie Daten über den Ursprung der Sterne und über einige alte Zivilisationen. Sie müssen als Schlüssel verwendet werden und enthalten kein Wissen, wie man es zum Beispiel in Büchern oder Geräten finden würde. Aber sie geben den Zugang darauf frei. Auf diese Art helfen sie der Menschheit beim Aufstieg. Der Energieauthentifikator der kristallinen Struktur stellt den Schlüssel dar. In bestimmten keltischen Kulturen werden die Telosi die Strahlenden oder Siede genannt. Also, im Endeffekt haben sie jetzt quasi überall Kristalle versteckt, die aber quasi keine Information an sich beinhalten, sondern einfach nur einen Key. So ein bisschen wie so eine Tony-Box-Figur, die auch keine Musik beinhaltet, sondern einfach nur ein Key, damit du irgendwo auf dem Server erstmal die Musik runterlässt
auf deine
Tonybox. Alter, das ist tatsächlich so, wer mal probiert hat, so eine Tonybox zu, wer sich mal mit befasst hat, wie die funktioniert, ist tatsächlich so, auf den Figuren ist keinerlei Musik drauf, deswegen muss die auch im WLAN sein, wenn du eine neue Figur kaufst, sonst kannst du die Musik nie abspielen. Denn die Tonybox nimmt einfach nur den Key auf deine Figur, was ein Unique Key ist, und holt sich dann von einem Server die dahinterlegte Musik. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass wenn du extrem viel Tonys hast, deine Tonybox voll ist. Oder, dass wenn irgendwann die einfach mal pleite gehen und die Server abschalten, du einfach nur relativ
teuren
Plastikschrott daheim hast.
Das ist korrekt.
Ja, also so ungefähr funktionieren die Telosi-Kristalle. Ja, wo genau du dann mit so einem Kristall dein Download kriegst, steht da jetzt leider auch nicht. Ja, ist auch die Frage, hat jeder Kristall, jeder erdgegebene Kristall in Wirklichkeit so eine Struktur? Ist dann jedes Salzkorn, das im Endeffekt ja auch ein Kristall ist, eigentlich eine Telosi-Tonybox-Figur? Man weiß es nicht. Das ist wie alles, das hört sich mehr nach Fantasy-Roman an als nach wissenschaftlicher Abhandlung.
Ja, aber weißt jetzt pass genau auf, jetzt wird ja erzählt.
Was mache ich denn mit meinen Kristallen, mit meinen erdgegebenen Kristallen?
Habt ihr mal den Film von Disney geguckt, Atlantis?
Mm-mm.
Macht ihr mal.
Nee, da viel
der
gesungen,
kam raus 2001 und dann guckst du mal, was die da in dem Film mit den Kristallen machen und dann unterhalten wir uns in der nächsten Folge darüber. Aber du, hier wird es jetzt aus der Fantasy-Geschichte tatsächlich ein bisschen punktuell, zumindest was der Ort angeht. Lesen wir mal weiter, dann wissen wir nämlich, wo es lang geht.
Genau. Also heutzutage zählen wir ca. 1,5 Millionen Einwohner in einem neu errichteten Netzwerk vorsintflutlicher Kolonien, die sich weit unter der Oberfläche des Planeten in einem riesigen Höhlensystem erstrecken. Das Hauptnetzwerk befindet sich unter der Region der Wüste Gobi und deren Umgebung in einem weitreichenden Höhlensystem unter Tibet, Moment mal, das die zentralen asiatischen Systeme miteinander verbindet. Und schlussendlich gibt es noch eine unterirdische Stadt namens Telos auf dem amerikanischen Kontinent um Mount Shasta.
Mhm.
Das riesige Untergrundnetzwerk.
Da muss man kurz Stopp machen.
Ja, okay. Also,
Conny, komm schon. Mount Shasta, klingelt es da nicht bei dir?
Doch, da klingelt es bei mir. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung.
Komm schon.
Ist das nicht der Ubo-Hotspot?
Aha. Siehst du, der bei Micha klingelt, ist ja unfassbar. Ne?
Das hatten wir auf jeden Fall schon mal.
Ja, wir hatten das schon mal.
Mich, Mount Shasta hat mich an einen Film erinnert. Da suchen sie auch eine Shasta. An der Silver Lake war das, glaube ich.
Also ist Ecke Kanada, oder Inherent Vice, da oben, ne?
Einer von beiden. Ich kann die nicht auseinanderhalten.
So in der Nähe von Seattle.
Ist in Kalifornien. Das, das Ding an der Sache ist natürlich, also die haben ja jetzt quasi die ganze Welt untertunnelt, ne? Denen ist ja jetzt auch kein Meer zu weit, keine Entfernung zu groß. Wenn ich da lese, dass sie quasi von Tibet bis Kalifornien und die Wüste Gobi, dass sie da quasi Tunnel gegraben haben, ist auf jeden Fall ein ordentliches Projekt. Und wohin mit dem ganzen Dreck, ist immer die Frage, ne?
Das ist ja die Frage, ja, okay. Wohin?
Okay.
Nee, naja, aber es ist wirklich...
Wir hatten also, doch auch schon mal drüber gesprochen, dass diese Tunnelsysteme, ich glaube du, Conny, hast aber irgendeinen Artikel rausgeholt, dass es sogar Tunnelsysteme geben soll, die von Europa bis nach die Türkei reichen sollen und dass ja. Es auch teilweise Natur gegeben, wie so, wie sagt man dazu, wenn du so Honiggewebe, diese Honeycomb, diese
Waben,
ja, dankeschön, genau. Dass das eigentlich auch teilweise naturgegeben einfach unter unserer Oberfläche vorhanden ist. Also,
aber wie tief muss das denn sein? Also wenn du von, also ich sag mal, Nepal und die Wüste Gobi, ne, also das ist jetzt quasi im Norden Indien.
Strecke.
Wüste Gobi ist quasi in China, irgendwo da rechts oben zwischen China und Russland. Das ist ja noch, ne, da kannst du sagen, okay, habe ich irgendwo da unter dem Boden lang gegraben. Aber dann, um nach Kalifornien zu kommen, musst du ja entweder durch den Pazifik oder quasi durch ganz Europa durch und dann über den Atlantik und dann nochmal durch die ganze USA drunter. Also es ist wirklich einfach, wie tief musst du graben, um einen Tunnel unter dem Ozean durchzugraben? So, mal gucken, wie tief da der tiefste Punkt ist und dann ist natürlich die Frage, wird es denn da auch nie langsam warm?
Natürlich wird es da warm.
Ne? Also ich meine, wenn du so schon
also, dass du
eher die Sonne nicht so gut verträgst, aber die sind trotzdem eher Saunagänger oder was?
Dass du zum einen Technologie beinhalten musst, die in gewisser Weise so fortschrittlich ist, dass du mehr oder weniger fast dein eigenes Ökosystem da unten selbst aufbauen kannst oder dein Dome oder dein Riesenraumschiff oder dein Garten ansehen kannst mit virtuellem Sonnenlicht, wie auch immer, wenn man sich das jetzt erstmal so grob vorstellen möchte. Das muss natürlich klar sein. Wobei es ja schon auch oftmals, das ist auch keine Schwurbelei, aber ganz unabhängig von dem außerirdischen Thema, die ein oder andere Region gibt, wo ja auch unterirdisch das ein oder andere neue Naturnetzwerk gefunden wird mit fließenden Flüssen und anderen artigen Pflanzen, die besonders auf Dunkelheit spezialisiert
sind. Hat das sich mal Tim erzählt, der Whistleblower?
Hat ja auch schon.
Mit dem Rasenmäher durchs Naschifeld hieß die Folge.
Ja, aber lies mal weiter. Im nächsten Satz wird dazu nämlich auch noch was erzählt.
So, wo waren wir denn hier? Mount Shasta. So. Das riesige Untergrundnetzwerk von Tunnel wurde hauptsächlich von den Telosi erschaffen, diente aber mit der Zeit immer schlechteren Zwecken, als es zum größten Teil mit geheimen terranischen Regierungsorganisationen geteilt wurde. Ab dem Moment der Unterzeichnung der jüngsten Vereinbarung mit den Reptiloiden Eindringlingen, Punkt. Ist der Satz da fertig?
Ja. Hab ich da was nicht ganz ja, der ist da schon fertig.
Also die haben das mit den mit der Erdregierung geteilt oder mit Organisationen geteilt, aber anscheinend dann auch mit Reptiloiden.
Also vorher noch, genau, und in dem Zusammenhang haben die ja hier gesagt, ist es schlechteren Zwecken genutzt worden. Und wir wissen, dass wenn du zum Beispiel was schmuggeln willst oder so, das ist ja nichts alt, ist ja nichts Neues, dann kannst du eventuell auch überlegen, eine Landesgrenze unterirdisch zu unterbuddeln. Und wenn du dann als Schmuggler auf eh schon vorhandene Tunnelsysteme stößt, dann kannst du da ein richtig geiles Netzwerk aufbauen, wo du unterirdisch so? In einer gewissen Höhe hier. Zeug von A nach B bringst.
Die Schmuggler jetzt hier kippen über den unterirdischen Landweg von Kalifornien in die Wüste Gobi oder was? Also irgendwie.
Sind leider keine Kippen. Wenn es jetzt schon um unangenehme Themen geht, dann wissen wir, dass es weit über Kippen und Drogen hinausgeht. Und wenn es dann irgendwann um Menschen geht, die geschmuggelt werden, dann wird es richtig ekelhaft. Aber das wird dann auch nochmal die nächsten Monate Thema.
Ja, gut. Ich meine, ist ja die Frage, wie bewegst du dich so im Tunnel fort? Es ist auf jeden Fall schon eine sehr große Entfernung, ne, die du ja, sagen wir mal, da brauchst du ja dann auch außerirdische Technologie, um die, sagen wir mal, zurückzulegen. Sonst wirst du ja auch wahnsinnig.
Und die haben es ja auch anscheinend von angeblichen Reptiloiden, die ja damit irgendwie mitgemischt haben, also nicht alle, sondern eine Fraktion von denen, mehr oder weniger als Unterstützung bekommen. Und dann sind da halt echt ein paar wohl anscheinend nicht so menschengut gewollene Dinge passiert. Ne? Also das kann man komisch, an der Stelle
nochmal bestellen. Wir waren ja erst so positiv eingestellt, wollten hier Wissen vermitteln und so. Und dann ihre Wege an diese shady Reptiloiden. Das ist schon
komisch. Ich glaube, das war nicht gewollt. Also du musst dir das wie so einen politischen Hickhack vorstellen. Ne? Also da gibt es halt auch manchmal Beef, nicht nur zwischen Menschen und Außerirdischen, sondern auch mal Beef zwischen Außerirdischen und Außerirdischen. Oder Außerirdischen und Innerirdischen. Ja, das ist ja nichts anderes wie unser Bundestag auch.
Furchtbar. Also, da sind die ja doch noch nicht so weit.
Immer alle
die haben aber trotzdem Meinung. Schon die geile Technologie gekriegt, obwohl es genauso Streithammel sind wie alle bei uns. Also, wir lesen mal weiter.
Wir lesen mal weiter.
So, wo waren wir? Eine wichtige Fraktion der Telosii wurde leider dazu verleitet, ihre existierenden Untergrundstrukturen für Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und den Streitkräften der grauen und reptilianischen Kollektiven beizutreten, um sich mit der Washington-Telos-Allianz der amerikanischen Regierung zu verbünden. Also jetzt haben sie sich wieder, gehen sie ja mit allen ins Bett, oder? Die sind ja jetzt sowohl mit den Reptiloiden als auch den Grauen und der amerikanischen Regierung hier verbündet. Also dafür, dass sie vorher noch so autark wie möglich sein konnten, schmeißen sie sich jetzt allem an den Hals, was irgendwie, ich weiß nicht, was
und haben
die
wird denn noch schlimmer, davon,
dass sie sich da verbünden?
Ja, ich glaube,
kann man
weiter. Jeder will sein vielleicht? Zuckerstückchen haben von der Erde, weißt du? Das ist halt nicht so ganz so einfach.
Okay, mal gucken. Vielleicht ist ja im Rest vom Text da eine Aufklärung. Es gibt im Untergrund eine ganz eigene Diplomatie zwischen dem terranischen Militär, den Telosii, Agathanen, wo ich gedacht habe, das wäre Agathanen, ja? Obwohl ich gedacht habe,
das wären mehr andere Erde. Ja,
ja, aber
ja gut, es gibt ja verschiedene.
Also, es sind nicht die gleichen. Okay, nee, weil am Anfang hieß es ja, es geht halt um die Telosii und dann stand unten drunter aber auch Agathane und weiß ich nicht was. Okay,
also, Agathane ist der Sammelbegriff für alle Zivilisationen, die sich unter der
Oberfläche... Ach stimmt, die unter... Habe ich das jetzt gerade... Weil wie hieß das denn? Auf Seite 1 nochmal habe ich vergessen. Doch, Telosii, in Klammern, Agariane, Agathane oder die Strahlenden. Also gut, okay.
Sind eine wir sehr wilde Folge mal heute.
Ja, es gibt im Untergrund eine ganz eigene Diplomatie zwischen dem terranischen Militär, den Telosii, Agathanen, Grace, Maitrei, Zetai, Kili, Tokurit und Reptilianen. Hauptsächlich Shiakar und Nagai. Das ist ja schlimmer als Herr der Ringe. Nachdem diese reptiloiden Spezies nach und nach den Hauptteil des Telosii-Netzwerks übernommen hat. Da die Reptilianer die alten Netzwerke mit ihren Militärbasen verbinden mussten vor allem, verwendeten sie Bohrmaschinen, um die Felsen bis zur Weißglut zu erhitzen und sie danach zu Glas zu schmelzen. Also da bin ich ja jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte schon gedacht, dass sie da einfach irgendwie so einen Energiestrahl haben, aber dass sie mit Bohrmaschinen dann ja wahrscheinlich über Friktion Hitze erzeugen, um Stein zu schmelzen, ist schon echt oldschool lame.
Aber so bekommst du den Dreck weg.
Ja, endlich wird das
Thema. Du bekommst den Dreck weg. Die Schlacke ist ja dann auch noch irgendwo. Also ja, also wie so, ob du jetzt, sagen wir mal, Stein 1:1 in Glas umwandeln könntest.
Ja, so, warte mal, das ist nicht schön. Okay,
obwohl diese besondere Technik schnelle Ergebnisse liefert und ohne Bestrahlung und stützende Vorrichtungen auskommt, macht es die ganze Struktur anfällig für Erdrutsche und seismische Aktivitäten. Was für ein Bullshit dann. Ach, warum machst du es dann, wenn dir das Ding sowieso zusammenbricht wieder? Okay, ich verstehe es nicht. Diese Transittunnel, in denen Hochgeschwindigkeitszüge über elektromagnetische Impulse angetrieben werden, verbinden diverse Untergrundstädte des ganzen Planeten sowie einige der geheimen unterirdischen militärischen terranischen USAF-Basen miteinander.
Die Tunnel sind
sehr weitreichend. Ja, also die haben da quasi den Transrapid im Keller.
Ja. Jetzt kommt ein Tunnel zu Mount Chester, Conny. Da kommt
endlich.
Diese Tunnel sind sehr weitreichend. Ein Tunnel verbindet beispielsweise Mount Chester mit einer der größten telosischen Städte im Mato Grosso-Dschungel in Brasilien. Aha. Schlangenwelt, wie sie von den Ortsansässigen genannt wird, ist beispielsweise ein mehrstöckiges Höhlensystem unter den südwestlichen Hängen des Himalaya, in der die Nagai zusammen mit einem schlangenartigen Kult menschlicher und reptilianischer Kollaborateure wohnen, denen nachgesagt wird, dass sie während des Zweiten Weltkriegs Kontakt zu der Nazi-Thule-Gesellschaft hatten.
Geil, oder? Ein Rundumschlag heute.
Es ist wirklich... Es ist einmal, die haben so eine
Harte Kiste Kost.
Und da sind alle Bullshit-Themen drin. Ne? Sind so zusammengefallen zu so kleinen Zetteln. Dann würfeln die und rütteln die und schütteln die und dann kommt einer her und zieht einfach irgendein Thema raus. Und dann so, pass auf, Militär, Reptiloiden, was haben wir noch, was ziehen wir noch raus? Die Thule-Gesellschaft, die muss auch noch mit rein. Und nochmal Reptiloiden, machen wir noch eine zweite Rasse. Und was haben die noch? Die können fliegen, aber die brauchen Bohrmaschinen. Und dann kommt er wirklich, also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, also es ist ja wirklich...
Naja, also ich sag
da,
mal
da
so,
geht's dann mit
guck mal, du hast vielleicht allgemein durch diese ganze Story, ob du es jetzt glaubst oder nicht, mal komplett dahingesehen,
ich bin mir noch nicht
vielleicht
sicher,
aber
ob
auch eine Vorstellung.
Ganz ja, Schwein.
Aber du hättest mal einen Eindruck oder eine Vorstellung davon, was vielleicht aber auch für ein Beef, sag ich mal, nicht nur die Menschen mit eventuell anderen Spezies haben können, sondern dass es eventuell ja auch noch Beef gibt zwischen verschiedenen Alien-Spezies. Ja, wir haben viel darüber gesprochen, die sind gut gewollt, die sind eher liebevoll, sonst dürften sie wahrscheinlich nicht da draußen rumfliegen, ne? So ein bisschen in die Richtung.
Aber das macht die ganze trotzdem, Story ja auch spannend. Es wäre auch langweilig. Es wäre wie bei Herr der Ringe, wenn die sich dann die untereinander auf die Nase hauen würden. Wenn
der aber dann du nur hast so ein, ja trotzdem.
Wenn so ein Typ mit einem Ring rumlaufen würde, wäre langweilig.
Auf den verschiedenen Ebenen hast du immer das Gute und das Böse. Und dann hast du auch noch irgendwo zwischendrin Egoismus. Und dann kommt es zwangsweise, gerade wenn es um einen so begehrten Planeten wie den Planeten Erde geht.
Aber die sind doch alle dann keinen Deut besser als die Menschheit. Warum sind die denn so gesegnet mit so hochtechnologischer Fortschrittlichkeit und wir kriegen nichts außer die schnöde Atombombe und ansonsten haben wir uns immer noch mit Knüppeln? Mhm. Das ist irgendwie.
Gute Frage.
Ja, also.
Ich glaube.
Wenn ich das hier so lese, das ist ja schlimmer als das, was bei uns abgeht. Du kannst ja nur hoffen, dass die Kanaldeckel zubleiben in der nächsten Zeit.
Also.
Hier, da geht's schon weiter.
Ich sag mal.
Die Chiakar haben wiederholt mittels Drohungen und Manipulationen versucht, die agatanischen Königreiche verdeckt zu übernehmen. Dem sind manche Fraktionen leider auf dem Leim gegangen. Das heißt, die haben Drohungen und Manipulationen ganz offensichtlich versucht und dann heimlich, wie auch immer das miteinander vereinbar ist, die Königreiche zu übernehmen. Meine Güte. Nichtsdestotrotz
brodelt
eine Rebellion in einer geheimen Allianz der agadischen Rassen. Einige Telosi und eine geheime Splittergruppe der US-Regierung bereiten ihre Agenda vor, die Reptilianer zu bekämpfen, sie loszuwerden und der Unterdrückung ein Ende zu setzen.
Ich kretsch da mal ein.
Oder was? Mhm.
Ja. Kretsch mal. Ihr kennt doch bestimmt den Film oder den Folgenabteilung Panther von der Marvel-Reihe. Kennt ihr das ein bisschen?
Nee.
Könnt ihr mal eingeben, der Marvel kennt ihr mit Sicherheit, Captain America und so
nie
weiter
gesehen.
Und so
fort, ne?
Nie gesehen. Und also, da gibt es immer mal Serien zwischenrein, dann kommt mal wieder ein neuer Hauptfilm raus und all diese Sachen. Und eine Rubrik davon ist der Panther. Könnt ihr mal eingeben auf YouTube-Trailer und so. Mhm. Und das Spannende ist so ein bisschen daran, nach wie vor, egal was man glauben möchte, die Verfilmung oder die Folge Panther von Marvel entspricht auf einer gewissen Art und Weise ziemlich genau dem, was wir jetzt hier gerade lesen. Jetzt mal unabhängig davon, ob irgendeiner von irgendjemandem abgeschrieben hat, das Drehbuch vom Buch oder das Buch vom Drehbuch oder alles nur ausgedacht ist oder irgendwas davon wirklich der Wahrheit entspricht. Aber wer sich das Ganze mal in bildlicher Vorstellung geben möchte von dem, was wir gerade die letzten dreiviertel Stunde da runtergebetet haben, der guckt einfach mal die Verfilmung von dieser Folge. Das ist eigentlich sehr, sehr zutreffend, zumal da auch ein bisschen geschildert wird, wenn es tatsächlich Zivilisation unter unserer Erdoberfläche gäbe. Und die könnten es irgendwie mit ihrer Technologie da aushalten. Ja, und die Erdlinge, die haben ihm bisher einfach nicht gepasst, weil die sind noch zu niedrig in ihre Bewusstseinsebene und so weiter und so fort. Und du willst nichts mit denen zu tun haben, so wie du vielleicht nichts mehr mit deinem Schwiegervater, Oma, Opa zu tun haben möchtest oder so. Aber es ist doch vielleicht der Zeitpunkt gekommen, jetzt zu sagen, nee, es ist jetzt soweit. Wir müssen jetzt mal wieder gucken, was an der Erdoberfläche losgeht. Keiner kann sich jetzt mehr zurückhalten, ne? Oder du hast zwei Beteiligte, eine außerirdische Gesellschaft, die will Krieg mit den Erdlingen und du bist so drittparteiischer und stehst so zwischen den Fronten. Hältst du dich jetzt raus oder setzt du dich auf eine Seite? Welche Seite begibst du dich, wenn es zum Krieg führt? Ja, all das, was du in Star Wars Folgen siehst, all das, was du in diesen ganzen Marvel-Filmen halt letztendlich runtergebetet bekommst, eine unfassbar
Frage, bist du
neue Perspektive.
Team Reptiloid? Oder bist du Team Agatheriane, wie auch immer?
Ja, und das ist schon spannend, wenn du dann überlegst,
Gott sei
okay,
Dank haben wir auf der Erdoberfläche andere Probleme. Hoffentlich kommt das irgendwann auch noch zu uns hoch.
Stell dir das mal vor.
Ja,
vielleicht werden wir auch bewahrt vor diesem Problem. Ja, wer weiß.
Vielleicht, ja. Hoffentlich. So, nichtsdestotrotz brodelt eine Rebellion. Also das hat mich schon...
Ich will eigentlich nur noch, Micha, dass du den allerletzten Satz vorliest, damit du dich nochmal so richtig übergeben kannst.
Okay,
das allerletzte Wort. Das allerletzte Wort ist dein Lieblingswort.
Ich weiß, ich habe das vorletzte, aber jetzt, ich habe es mir damals schon gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. So,
das vorletzte.
Diese geheime, gute Allianz ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt den Streitkräften der Galaktischen Föderation der Welten beigetreten. Ihre Schiffe heißen die Silberne Flotte und sind entweder scheiben- oder kugelförmig. Um der Menschheit Hinweise zum Entschlüsseln des alten Wissens zu geben, formen sie Kornkreise mittels einer Technik, die Schallfrequenzen nutzt. Das heißt, sie kommen schön in tiefer gelegten Subwoofer auf Max und dann blasen die dir hier, treten dir das Korn um und der Bauer wird verrückt am nächsten Tag. Ja, also, es nutzt Schallfrequenzen, es muss ja danach mächtig Druck haben. Insofern ist es eigentlich immer eine sehr laute Aktion, wenn die Kornkreise machen, dass es noch keinem aufgefallen ist. Regt mich zum Nachdenken an.
Ich find's schön.
Also, wir müssen diese Grafik auf jeden Fall von diesen zwei Sunny Boys da auf jeden Fall auch irgendwie in unser Ding einbauen, wenn es möglich ist.
Aber Preview. In dem Zusammenhang finde ich es eigentlich auch Mount Chester, wie gesagt, das Stichwort. Ne? Es gibt ja auch die ein oder andere Folge von Ancient Aliens oder anderen gar nicht so unpopulären wissenschaftlichen Dokumentationen, die sich mit diesen merkwürdigen Sichtungen oder mit angeblichen Verschwinden von Menschen genau in diesem Nationalpark oder mit auffälligen Lichtphänomenen über diesem Vulkan Mount Chester oder mit angeblichen often Begegnungen mit sonderbaren Wesen in diesem Bereich oder auch diejenigen, die C5s machen, wenn ihr den Herrn Greer immer noch hinterherlauft, Da gibt es schon oftmals diese CU5s, die sich in diesen Regionen befinden und dann da auch oft regelmäßig was passiert. Also
apropos CU5, da können wir noch was zu sagen.
Ah ja, dann.
Möchtest du?
Ich?
Ja, wann machen wir das?
Ja, da machen wir das. Da machen wir das. Sagen wir was. Ja.
Wann machen wir das nochmal? Am 22.
Nee, am 2. September.
2. September. Es gibt noch Plätze, falls ihr euch anmelden wollt. Mail@alarm.
Wir haben schon einige Anmeldungen, habe ich gesehen.
Ja, aber so viele sind es nicht wie letztes Mal. Also das kann ich auch mal erwähnen. Letztes Mal wart ihr so nass drauf und dieses Jahr seid ihr so ein bisschen
die Folge
zurückhaltender. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Werbung machen. Wir haben noch Plätze frei, es gibt begrenzte Plätze und das wird so ablaufen, wir treffen uns in Aschaffenburg, machen Meet and Greet und wir wollen daran kein Geld verdienen, das kann man auch sagen. Bitte bringt euch was mit zum Schnabeln, was zu trinken, einen Stuhl, eine Decke und wir machen ein kleines Meet and Greet irgendwo in der Stadt. Danach geht's los, wir gehen an einen geheimnisvollen Ort und werden dort eine CE5 mit euch durchführen und natürlich machen wir da auch einen Live-Podcast. Und ihr dürft daran natürlich auch, wenn ihr wollt, mitmachen und auch etwas ins Mikrofon sprechen, eure Fragen loswerden,
wisst ihr aber nicht.
Eure Erlebnisse, all das, was ihr wollt. Wie gesagt, das kostet keinen Pfennig, außer die eigene Anreise und gegebenenfalls, wenn ihr meint, ihr müsst in Aschaffenburg pennen, die Übernachtung, das tragt ihr bitte selber. Ansonsten, wir haben eine Kiste Knabber dabei und auch eine Kiste Wasser und so, also das daran soll es nicht scheitern. Und falls ihr nicht mobil seid, das kriegen wir alles hin. Wir gibt so einen Shuttle-Dienst beim Paul, da kommt dann so ein UFO angeflogen und bringt euch mit.
Ihr fahrt einfach durch die Höhle. Kein Problem. Ist ja alles da. Es wird schön warm. Es wird nachts kalt. Könnt ihr euch da nochmal aufwärmen? Gar kein Problem. Alles da. Im Reptilien-Express.
Ja. In einem Feld so weit und breit erschien ein Kreis voll Klarheit und Geleit. Bauer Mischa staunte sehr, sah darin ein Werk vom Alien her. Telosi, das Wesen fremd und schlau, schwirrte übern Acker so genau. Sie lachten, tanzten wild und bunt, verwoben Mensch und Außerwelt im Fund. Ein Mysterium so zauberhaft, Kornkreise, ein Bann, der uns zusammenrafft. In diesem Sinne,
glaubt, was ihr wollt.
Ja klar, was ChatGPT.
Alter, ist es gut.
Ja, wunderbar.
Ja.
Ich sehe schon, die KI, die macht uns alle arbeitslos in den nächsten 2 Wochen.
Ey, das ist echt bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert. Also unglaublich eigentlich. Ich bin immer noch geflasht.
Ja,
Alien-Technologie. Alles Alien-Technologie.
Alien-Technologie. Wollen wir schon wieder beim Thema werden? Ja, ich habe eigentlich nur abschließend zu dem Thema zu sagen, neben unseren ganzen Whistleblowern, die in den nächsten Tagen ja wahrscheinlich da nach und nach zum Vorschein kommen, übrigens auch zum Mitrecherchieren, wer darauf Lust hat, beim einem sehr anderen berühmten Podcastler in Amerika, den sogenannten Sean Ryan, wer ihn kennt ihn nicht, gibt es in den nächsten Tagen über 4 Whistleblower, die alle im Militärbereich waren und ihre tollen Erlebnisse oder auch nicht so tollen Erlebnisse preisgeben. Also wer Langeweile hat über die nächste Zeit, der kann da auch mal reinschauen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, parallel dazu sind wir mal gespannt, vielleicht wird ja die ein oder andere mysterische Ark oder Arche oder archäologischen Funde in den nächsten Zeit in Wüsten oder unter dem Meeresspiegel noch in diesem Jahr vielleicht zum Thema. Guck mal.
Dieses Jahr noch. Da lehnt sich aber weit aus dem Fenster.
Oder vielleicht auch aber nächstes Jahr.
Wir drücken mal die Daumen.
Wir drücken mal weiterhin die Daumen.
Ich habe noch eins. Mischa fand Drohnen auf dem Feld. Er dachte, sie wären vom Alienzelt. Doch Paul im UFO, was ein Spaß. Sie flogen wild im Kreis herum. Klasse das. Die Drohnen tanzten hoch und weit. Mischa staunte über was ist das denn? Über die Kuriosität. Paul lachte laut, voll Freude und Scherz. Wirf sie hoch, wir tanzen im Konzert.
Das ist für ein Reimschema, das geht ja gar nicht.
Das Ganze ist nicht witzig, ne? Ja,
das hätte mir mein Deutsch nicht durchgehen
lassen. Nee, bei mir auch nicht. Da gibt es auch gleich einen Daumen runter, das ist nicht so witzig. Ja. It isn't helpful, thank you. So. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut und halten. Wir haben fast 2 Stunden lang, oder ihr mehr, ich habe mich schön zurückgelehnt und habe es mal laufen lassen, gebabbelt. Ihr könnt euch anmelden und fürs UFO-Event und war noch irgendwas zu sagen? Nö, ne? Es ist jetzt 22.02 Uhr.
Glaubt, was ihr wollt. Bett.
Oder fühlt euch
gut. Oder machen wir eine Sommerpause? Wie sieht denn das eigentlich aus?
Das besprechen wir auch. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss.
Das war eine Ehre.